Wollen wir dann jetzt einen Podcast aufnehmen?
Hey, ja klar, hatten wir doch gesagt. Ich dachte, wir reden über kooperative Brettspiele.
Alles klar, dann hier ist das Koop-Kartell. Gute Lach. Gute Kai. Heute ja, sind wir mal keine strahlenden Helden beim Spiel heute. The Clue Roland heißt Again. Wichtig, Again. Ja, da schlüpfen wir eher so in die Rolle von Kleinkriminellen, also von einer Einbrecherbande, und wir versuchen möglichst viel Gewinn zu machen mit Einbrüchen.
Ja, wir drehen den Spieß mal um, wie du richtigerweise gesagt hast. Wir haben es durchgespielt, wir haben alle Szenarien gespielt von Clue Roland Heist Again, und ich muss sagen, ich habe mich jetzt wirklich auch auf die Folge gefreut heute, weil, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, so viel kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Und ich muss sagen, ich habe mich jetzt wirklich drauf gefreut, heute mit dir drüber zu quatschen, weil ich auch gespannt bin, wie du es fandest.
Ja, ist mal wieder eine Folge aus unserer Reihe, eher mal so ein kleineres Spiel. Und ich würde sagen, wenn du nichts weiter hättest, dann gehen wir direkt rein. Die Fakten. The Clue, Roll and Heist Again. Ist ein Solo- oder kooperatives Roll-and-Ride-Spiel. Haben wir das in unseren Mechanikenfolgen eigentlich auch besprochen?
Haben wir tatsächlich, ja. Wir haben über Roll-and-Ride und Flip-and-Ride, glaube ich, gesprochen, ja.
Ah, guck. Dann wisst ihr ja Bescheid. Dann brauche ich ja hier nichts weiter dazu sagen. Also es ist ein Roll-and-Ride-Spiel. Und wer sich fragt, was das ist, hört euch unsere Mechanikenfolge an. Auf jeden Fall, man macht halt Würfelwürfe und ja, nutzt dann dadurch Fähigkeiten, um gemeinsam einen Einbruch zu planen und möglichst viel Beute zu machen, wie ich schon gesagt habe. Und man versucht dann so den Alarm zu vermeiden und nicht von der Polizei geschnappt zu werden. Insgesamt gibt es 5 verschiedene Szenarien.
Genau, es gibt, was man vielleicht noch dazu sagen kann, von den 5 Szenarien ist eins ein, ich glaube, sie beschreiben es sogar als Tutorial-Szenario, und das soll einen quasi so ein bisschen in die Mechaniken reinführen und soll einem am Ende helfen, einfach da schnell reinzukommen. Und ich finde, es hat auch gut geklappt. Da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Und die 4 Szenarien sind dann im Schwierigkeitsgrad aufsteigend. Das ist aber keine zusammenhängende Kampagne.
Genau. Das Erscheinungsjahr, das ist, die Erstveröffentlichung war 2020. Und 2023 kam jetzt diese Again-Variante. Also 2020 kam The Clue Roland Heist und jetzt kam diese Again-Variante mit so verbesserten Mechaniken. Die Originalvariante war ein reines Print-and-Play, oder?
Ich hab's gesucht und hab's nicht gefunden, aber ich meine, das stimmt, was du sagst, ja. Und tatsächlich in den Recherchen, die ich betrieben habe, vor allem auf der Homepage des Publishers, da habe ich auch gesehen, dass man das sogar auch 1-3 Spieler spielen konnte. Da kommen wir ja gleich hier zur Spielerzahl, was jetzt hier bei dem neuen nicht mehr so ist. Und man kann sogar sich die Szenarien teilweise noch runterladen von dem, was 2020 veröffentlicht wurde.
Ja, Spielerzahl. Vielleicht gehen wir direkt drauf ein. 1-2 Spiele. Man kann es halt also entweder solo spielen oder zu zweit. Was natürlich für uns perfekt war. Ich weiß nicht, hat dir das irgendwie gefehlt, als Option mit mehreren Spielern spielen zu können?
Absolut nicht. Im Prinzip ist das ja so ein Ding, was für uns eigentlich wie gemalt ist, weil ja. Wir spielen ja sowieso zu 95%, würde ich mal sagen, immer zu zweit. Und ich habe das Spiel ja auch nochmal mit meiner Frau an Silvester gespielt und darüber hinaus auch noch einmal. Von daher, ich finde es gut. Ich glaube, es funktioniert solo genauso gut. Da gibt es ja ein paar Kniffe, wie was dann passiert, wenn man alleine spielt, die aber eigentlich im Regelwerk wirklich super erklärt sind. Und ich fand es jetzt wirklich gut, dass man es zu zweit spielen konnte. Ich finde, es hat super gut geklappt.
Hast du es eigentlich mal solo probiert?
Nee, tatsächlich nicht. Nee, ich hatte tatsächlich irgendwann mal überlegt, ob ich das mal versuchen soll, aber wie es dann immer so ist mit der Zeit, ne?
Ja, klar. Der Verlag oder der Publisher, das ist in diesem Fall Board Game Raccoon. Das ist so ein kleiner deutscher Verlag aus Bonn. Den haben wir auf der Spiel in Essen kennengelernt und haben in unserer Folge, in der Freitagsfolge müsste das gewesen sein, oder in der Donnerstagsfolge. Ich weiß es gerade nicht.
Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, wir hatten den Austausch mit Board Game Raccoon in Essen auf der Spiel donnerstags. Von daher würde ich mal vermuten, okay, dass das am Donnerstag war. Wir hatten da ja wirklich einen extrem netten Austausch. Das war ja an so einem Tag, wo wir ehrlicherweise ja mit vielen deutschen Publishern nicht so großartige Erfahrungen gemacht haben. Und Board Game Raccoon war dann so die Ausnahme der Regel an dem Tag. Und ich weiß noch, wir waren beide ziemlich, ja, irgendwie ziemlich gut gelaunt, sind wir weggegangen von dem Stand, weil erstmal die Dame, die uns proaktiv angesprochen hat, war super nett. Und wir hatten dann ja auch noch so ein kleineres Gespräch mit dem Benjamin Schulze, der ja der Owner so mehr oder weniger ist und die ganzen Spiele auch dort designt. Super netter Typ und auch meiner Meinung nach einfach ein cooler Verlag, der es definitiv verdient hat, mehr Bekanntheitsgrad zu haben, weil ich den ihre Spiele, kann ich jetzt schon mal spoilern, alle ganz cool finde.
Das war auch an dem Tag so einer der letzten Verlage, wo wir waren. Danach haben wir den Tag mehr oder weniger beendet und sind dann mit einem sehr positiven Gefühl rausgegangen. An der Stelle danke an Boardgame Raccoon dafür. Die Spieldauer, die wird mit 30 bis 90 Minuten angegeben. Wir haben jetzt meist so eine Stunde etwa geführt gespielt pro Szenario. Also 30 ist eine ziemliche Hetzerei, stelle ich mir vor. Und für 90 muss man ganz schön rumtrödeln, aber so um eine Stunde rum, würde ich sagen, ist eine ganz gute Zahl.
Ja, da werden wir ja nachher vielleicht nochmal drauf zu sprechen kommen. Man kann das schon durchaus noch mehr verkopfen, als wir es gemacht haben. Aber sicherlich kann man es auch noch schneller spielen, als wir es getan haben. Ich hätte jetzt auch gesagt, dass so zum Beispiel die 30 Minuten für das Tutorial-Szenario, wenn man es schon kann, dann ist 30 Minuten auf jeden Fall realistisch. Und 90 Minuten halt eher für die Szenarien hinten raus, die halt noch ein paar mehr Kniffe mit dabei haben, ein paar mehr Mechaniken, die man beachten muss, wo man dann doch ein bisschen mehr durchkalkuliert. Aber ich glaube, dass das schon realistisch ist. Und ja, wie du sagst, ich glaube, wir haben so im Schnitt 60 Minuten. Damit kommt man schon eigentlich ganz gut hin.
Die Altersempfehlung ist ab 14 Jahren. Die Community sagt ab 6 Jahren. Und das ist immer wahrscheinlich wieder bei diesem klassischen Jugendschutzgesetz. Kleinteile haben wir nicht wirklich, aber wir haben so ein paar Würfel. Aber wahrscheinlich, ja, wer weiß, was man alles erfüllen muss, um in diesem Jugendschutzgesetz eingestuft zu werden. Und dann ist halt dieses 14 plus der sicherere Weg. Ich halte es auch für nicht unrealistisch, das mit jüngeren Kindern zu spielen.
Aber 6 Jahre?
6 finde ich ein bisschen wenig, aber so vielleicht ab 8 anfangen und so ab 10 sehr sicher.
Ja, ich hatte nämlich dann auch überlegt, weil mein Sohnemann ist ja jetzt 7, fast 7,5. Und der kann sehr, sehr gut rechnen und ein bisschen rechnen muss man hier schon durchaus auch können in dem Spiel. Trotz, dass er schon wirklich gut rechnen kann, würde ich ihm das nicht zutrauen. Von daher wäre ich auch eher dabei, was du gerade gesagt hast, so 9, 8, also ein Kind, was schon viel Spiel gespielt hat, vielleicht auch schon ab 8, aber so 9, 10, denke ich, ab dem Alter kann man es schon wirklich gut spielen. Also 6 fände ich schon krass früh, da müsste das Kind ja wirklich schon echt extrem gut rechnen können, auch schon so diese Auffassungsgabe haben, das wird schwierig meiner Meinung nach.
Die Komplexität, das Weighting, wird mit einer relativ stabilen 2,29 angegeben. Das ist ein ziemlich hohes Rating, muss ich ganz ehrlich sagen.
Hättest du es weniger komplex eingestuft?
Ich hätte es so eigentlich eher so um eine 2 rumgestuft, muss ich sagen. Vielleicht knapp drunter.
Ja, das ist ja so immer so das Ding mit den Ratings. Die sind ja auch, die werden ja bei Boardgame Geek quasi auch eingeholt von Leuten, die es gespielt haben. Und du kannst halt dann sagen, ist es eine 1, eine 2 oder eine 3?
Ja, okay.
Und wenn dann halt die meisten 2 sagen, ein paar sagen vielleicht 3, dann geht's halt schon Richtung 2,2. Also eine 1 ist es für mich auf keinen Fall. Also ich hätte es auch so um die 2 wahrscheinlich eingestuft. Ich denke halt gerade für Leute, wenn Leute noch gar keine Erfahrung mit Brettspielen haben. Und gut, ich hatte jetzt natürlich auch schon eine Erfahrung mit so Flip and Ride zumindest auch. Und auch das eine oder andere Roll and Ride. Dann ist es natürlich schon einfacher zu verstehen, was die Mechaniken angeht. Aber wenn du so, sag ich mal, komplett da ins kalte Wasser reingeschmissen wirst, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass hier die Leute das komplexer finden. Aber ich sag mal, für uns, die jetzt ja meistens eher komplexere Spiele spielen, ich fand den Einstieg extrem leicht. Und ich habe es ja auch, bevor wir es gespielt haben, mit meiner Frau gespielt und hatte mir da ein Regelvideo vorher zu angeguckt vom Matthias vom Kobo-Kanal. Das kann ich auch definitiv empfehlen, wenn ihr mal in die Regeln reingucken wollt. Der hat ein super Erklärvideo gemacht. Dann geht das super schnell. Also 10, 15 Minuten, dann ist man auch durch die Anleitung durch. Die hat keine 10 Seiten. Und dann kommt man da wirklich gut rein, meiner Meinung nach.
Wobei es halt auch diese Besonderheit hat, dass es halt einen Roll and Ride ist. Also wenn man jetzt nicht in dieser Casual-Spieler-Ecke vielleicht mit einem Kniffel oder so sehr viel Erfahrung hat, ist das halt was, womit man nicht so wirklich Berührungspunkte hat. Ist halt nicht so ein klassisches so Würfelst und setzt ein paar Hütchen-Spiel. Da könnte ich mir halt vorstellen, dass von da auch so ein bisschen eine Schwierigkeitsempfinden herkommt. Da muss man so. dann haben wir das Rating. Da sind wir bei einer 7,5 von 10 bei 117 Ratings. Das sind jetzt natürlich wieder nicht so viele Ratings. Ich finde, für einen kleinen deutschen Verlag ist das schon eine anständige Zahl, um auch eine stabile Einstufung zu haben. Und die 7,5, das finde ich auch eine gute Einstufung.
Finde ich echt für so ein kleines Spiel sehr solide. Also ich war, als ich die Daten rausgeschrieben habe, doch auch positiv überrascht. Wir haben ja auch schon, je nachdem wann die Folge jetzt hier rauskommt, aber wir haben ja auch das Spiel Schnitt von Boardgame Raccoon gespielt. Das hat zum Beispiel nur 6 Ratings im Vergleich dazu auf Boardgame Geek. Von daher, ja, war ich doch einigermaßen positiv überrascht. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass es das Spiel schon deutlich länger gibt auf dem Markt. Und von daher, ich bin da auch extrem positiv. Also ich finde, die 7,5 ist auf jeden Fall hochverdient.
Dann kommen wir zur Verfügbarkeit. Und wie sah denn so deine Recherche aus?
Ja, wie immer habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt. Immer wieder Disclaimer, Stand heute, wie man das Spiel aktuell bekommt. Und also auf Kleinanzeigen kriegt man es tatsächlich nur sehr schwer im Gebrauchtmarkt. Das ist dadurch, dass es halt ein Roll and Write ist und du halt das Papier voll schreibst und es halt dann wegschmeißt, ist halt dann wahrscheinlich so, dass man das dann nicht mehr gut verkaufen kann, was ja auch durchaus Sinn macht. Und man bekommt es aber auf der Seite von Boardgame Raccoon im Shop von denen. Den werden wir auf jeden Fall auch bei uns in den Shownotes mal verlinken für 25 Euro, was ich wirklich einen sehr fairen Preis finde. Da kommen wir ja später dann nochmal drauf, wie viel Spiel da drin steckt für das Geld. Und ja, was man vielleicht noch erwähnen kann, die hatten ja, der Verlag Boardgame Raccoon, die hatten ja letztes Jahr auf der Messe auch eine Neuheit mit Deep Space Dine. Das steht ja auch noch bei uns auf der Liste. So ein bisschen Pizza ausliefern im Weltraum-Thematik, auch Koop. Und man kann quasi so eine Art, sie nennen das Solo-Koop-Bundle, im Shop bei Boardgame Raccoon kaufen. Da kriegt man quasi das Clue Roll and Heist plus eben das Deep Space Dine für insgesamt 35 Euro und spart da eben nochmal, ich glaube, 5 bis 10 Euro, wenn man die beiden Spiele eben zusammenkauft, was ich wirklich einen extrem fairen Preis finde.
Absolut. Die Sprachen, es ist, und das hat mich so ein bisschen überrascht, es ist tatsächlich auf 2 Sprachen verfügbar. Es ist nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch. Jetzt haben sie natürlich das Glück, dass nicht so viel Text dabei ist. Also der Übersetzungsaufwand hält sich vermutlich in Grenzen. Und ja, ist schon cool, oder?
Ja, auf jeden Fall. Was man dazu sagen muss, ist, dass man es in Englisch nicht als Spiel kaufen kann, sondern in Englisch ist es nur als Print and Play, als Download auf der Webseite von Boardgame Raccoon wird zur Verfügung gestellt. Und in Deutsch kann man es eben im Shop kaufen. Aber das ist ja schon auch eine coole Nummer, dass man das zumindest dann auch auf Englisch, gerade ne, wenn du auch mal im Freundeskreis irgendjemand hast, der vielleicht kein Deutsch spricht, da ja, kann man das auf jeden Fall auch sich da einfach ausdrucken.
Könnte vielleicht auch einer der Gründe für die stabilen über 100 Bewertungen sein. Und dann hattest du mir erzählt, gibt es so einiges so an Zusatzmaterial oder Erweiterungen. Da hast du mir gesagt, ich soll es mir auch vorher angucken extra.
Ja, ich hatte es bewusst einfach nochmal, wir haben ja in seinen eigenen Discord auch, wo wir dann immer die Fakten so auch reinschreiben und als ich das gemacht hatte, heute Mittag irgendwann, hatte ich gesehen, dass es doch für mich auch überraschend noch die eine oder andere Erweiterung gibt, die alles mehr oder weniger Print and Play ist. Also ich habe zumindest keinen Shop gefunden, wo man die noch gerade dazu kaufen kann, was ich auch sehr fair finde. Man hat da die Möglichkeit, noch ein bisschen was an den Verlag zu spenden, was man auf jeden Fall auch noch machen kann. Genau, und es gibt dann so eine Art Print-and-Play-Kampagne, nennen sie das. Die nennt sich Ihr Klunkerlein kommet auf Deutsch. Da finde ich auch einen super coolen Namen. Und das ist quasi wirklich so eine Art zusammenhängende Kampagne. Das hat man ja vorhin gesagt, dass das jetzt in dem Base-Game, sage ich mal, nicht drin ist, sondern dass das so ein bisschen abgeschlossene Szenarien sind. Und hier bei dieser Kampagne Ihr Klunkerlein kommet, das ist natürlich ne Weihnachtssetting so ein bisschen, da spielt man wirklich 4 aufeinander aufbauende Szenarien mit ein bisschen mehr Flavortext, die so ein bisschen aufeinander aufbauen. Und das kann man eben im ja auf der Webseite von Boardgame Raccoon, auch da können wir den Link ja auf jeden Fall mal in die Shownotes hauen. Da kann man sich das eben runterladen als PDF-Dokument und dann eben ausdrucken. Finde ich eine super coole Sache, weil das ja wirklich nochmal dadurch mehr Vielfältigkeit erlangt. Ich finde, die Szenarien, die drin sind, sind schon echt unterschiedlich. Und hier kommen halt nochmal 4 Szenarien dazu, die wirklich auch nochmal, ich habe es mir ein bisschen genauer angeguckt, gerne mal deine Meinung, ob du es dir auch angeguckt hattest, aber die bringen schon nochmal ein bisschen Varianz dann auch rein in das Spiel.
Auf jeden Fall. Klingen auch witzig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich stelle mir das, ich habe schon fast gedacht, schade, dass wir es so spät entdeckt haben. Das hätten wir eigentlich auch noch uns mal angucken können.
Ja.
Also können wir ja noch machen, aber hätten wir uns halt vor der Folge nochmal angucken können eigentlich.
Ich habe es auch jetzt wirklich nur in Vorbereitung auf die Folge heute gefunden. Deswegen, ja, mich hat es auch jetzt ein bisschen geärgert, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, das muss ja vielleicht, das ist ja wirklich super schnell auf den Tisch gebracht, dass wir das vielleicht irgendwann nochmal spielen. Auch mit meiner Frau hat es auch echt gut gefallen. Da könnte ich mir das schon vorstellen, dass man das, wenn wir hier, wir haben ja auch einen Drucker zu Hause, dass man das einfach mal schnell ausdruckt. Das geht ja echt rucki zucki.
Und dann gab es noch irgendwas, aber dazu habe ich ehrlich gesagt nicht so viel gefunden. The Great Train Robbery. Was ist denn das?
Genau, also es gibt noch eine weitere Kampagnenerweiterung, die nennt sich eben der The Great Train Robbery und eben ja auf Deutsch der Zugraub. Und die findet man eben auch bei denen auf der Webseite, aber man kann die nicht irgendwie runterladen. Und da ist so ein bisschen die Idee, das ist, glaube ich, während Corona entstanden. Das war noch zu Zeiten des nicht Roll and Heist Again, sondern Roll and Heist, so habe ich es zumindest verstanden, dass quasi Board Game Raccoon hat sich überlegt, wie können wir auch Brettspielläden in Zeiten von Corona unterstützen, weil damals gab es ja Lockdown und alles, was dazugehört. Und was dann sich quasi Board Game Raccoon gedacht hat, ist, sie haben quasi alle die Stores verlinkt, mit denen sie kooperieren. Und man konnte dann ja ein bisschen was an den, sagen wir mal, in diesem Game Store dann ausgeben. Ne? Man hat dann gesagt, okay, ich kaufe jetzt bei dem Game Store XY meines Vertrauens, kaufe ich jetzt ein Spiel online und lass mir das während Corona schicken. Und dann musste man einfach nur wie so eine Art Proof, sage ich mal, also ein Foto oder ein Scan des Kaufs in dem Local Game Store, konnte man dann einfach denen schicken per E-Mail an die E-Mail-Adresse von Board Game Raccoon. Und dann haben die quasi danach einem das PDF-Dokument von The Great Train Robbery, von dieser Erweiterungskampagne, dann per E-Mail geschickt. So oder so ähnlich habe ich es verstanden und ich finde das eine echt coole Aktion. Ich weiß es gar nicht mehr, ob das heute immer noch valide ist. Auf der Homepage steht es immer noch so. Und sie hatten das da speziell als so Corona-Support-Aktion für so Local Game Stores gedacht. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das heute immer noch so ist, würde aber mal davon ausgehen. Wir haben aber ja auch schon gesagt, dass wir auch im Nachgang der Folgen jetzt von den Board Game Raccoon Spielen auch auf jeden Fall nochmal Kontakt aufnehmen werden zu dem Verlag.
Genau, und vielleicht schaffen wir es ja auch sowas wie ein Interview mal zu machen. Würde sich auch anbieten. Und dann hatte ich heute noch gesehen, dass es tatsächlich eine digitale Variante von dem Spiel gibt, also sozusagen Computerspielvariante von The Clue. Und die ist auf Steam zum Download für 4,99 gerade im Early Access oder sowas verfügbar. Fand ich auch eine coole Geschichte, eigentlich eine schöne Idee.
Hast du es dir mal genauer angeguckt? Weil ich hatte leider keine Zeit mehr.
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe nur auf die Stream-Seite mal geguckt und habe nur kontrolliert, ob man es wirklich tatsächlich, also wie aktuell es ist, ob man tatsächlich für 4,99 es bekommen kann. Und es war so.
Ja.
Aber ich habe mir jetzt kein Gameplay oder so angeguckt.
Ja, also wir hauen auf jeden Fall mal die ganzen Links auch bei uns in die Shownotes, wenn euch das interessiert. Guckt da auf jeden Fall mal rein zum Shop, zu den Erweiterungen und so. Das ist eigentlich alles ganz gut strukturiert. Es gibt eine eigene Download-Seite für das Spiel, wo dann auch eben der Link zu dem Steam-Spiel ist auf Computer. Und das werden wir auf jeden Fall alles in die Shownotes haben, dann könnt ihr euch das mal angucken.
Ich bin gerade mal auf Steam gegangen, tatsächlich. Und es sieht tatsächlich so aus wie das, was wir gespielt haben.
Okay.
Also es ist halt mit digitaler Würfelmechanik und danach trägt man so Zahlen ein oder also genauso wie das Gameplay war.
Cool. Ja, vom Spielaufbau her ist es ja wirklich sehr schnell auf den Tisch gebracht, dass, also ich müsste jetzt lügen, ne? Gern mal deine Meinung, aber prinzipiell, man sucht sich eines der Szenarien raus, das ist ein Block, man sucht sich eine der vier Charaktere aus, das sind jeweils vier Blöcke, dann holt man die drei Würfel raus und los geht's. Also im Prinzip keine 30 Sekunden und man kann es losspielen. Sprechen wir schon direkt über die erste Stärke des Spiels, meiner Meinung nach. Also das bedarf wirklich keinerlei Vorbereitungs- und oder Aufbauzeit, was ich wirklich eine coole Sache finde.
Auf jeden Fall. Also wir haben es ja wirklich jetzt, bevor wir mit unserem großen Kampagnenspiel, was wir gerade spielen, was ich nicht spoilern möchte, haben wir es ja mal eben noch sozusagen bei einem Kaffee gespielt jeweils. Und das war ja wirklich nur Schachtel auf und los geht's. Also echt cool. Artwork und Komponenten. Die Komponenten und das Artwork. Das wird jetzt eine interessante Abteilung. Also im Grunde ist es relativ schnell erzählt. Wir haben, das hast du gerade schon in den Fakten gesagt, wir haben vier Blöcke mit Character Sheets. Also wir haben pro Character jeweils einen Block. Das heißt, wir haben dann mehrere Blätter pro Character. Wir haben diese fünf Blöcke für die Szenarien, auch jeweils pro Szenario ein Block. ich weiß gar nicht, wie viele es waren, gefühlt 20, 30 Blätter pro Block, würde ich jetzt schätzen.
Also es sind 10, glaube ich.
Okay, 10. Und dann gibt es noch 3 Würfel und das war's. Das ist der Inhalt. Also noch die Anleitung ist ja dir immer wichtig, dass wir das nochmal erwähnen. Und ja, das ist der Inhalt. Jetzt ist die Frage, wie lange können wir darüber reden? Also ein bisschen was hätte ich schon zu sagen.
Auf jeden Fall.
Vielleicht. Ich weiß nicht, möchtest du eine Artwork-Session machen oder Section machen?
Auf jeden Fall.
Dann lass es mal anfangen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da sehr gespalten. Also grundsätzlich diese Charaktere, die fand ich ganz, ganz nett gezeichnet, aber sie tauchen halt nur so klein in der Ecke von dem Block auf. Das fand ich, also so richtig Identifikation mit einem Charakter oder so ist dadurch nicht aufgekommen, also keine Immersion für mich. Und ansonsten ist alles, ja, es ist halt sehr nüchtern und strukturiert gezeichnet. Ich habe aufgeschrieben, so eher funktionell als hübsch. Das wäre so mein Eindruck. Wie siehst du das denn?
Tatsächlich ein bisschen anders.
Okay.
Mir hat das Artwork extrem gut gefallen. Ich finde, das, was sie halt super gut transportieren mit dem Spiel, ob jetzt auf der Box, auf der Anleitung und aber auch auf den Charakter- und Szenario-Sheets, finde ich halt dieses klassische Einbruchsetting irgendwie im, keine Ahnung, London der 60er Jahre, so dieses Film-Noir, ne, so dieses altes Gangster-Movie-Vibes oder so habe ich da schon irgendwie gehabt bei den Charakteren und ich konnte mich da ganz gut reinversetzen. Ja, man, also ist natürlich super schwierig, sich basierend auf einer kleinen Zeichnung eines Charakters, sich dann in den Charakter gut reinzuversetzen, aber bei mir hat das schon gezündet. Also ich finde, das hat ganz gut gepasst zu diesem gesamten Setting des Einbruchs und so des 60er-Jahre-Noir-Gangster-Movies und so. Ich finde, das hat echt gut gepasst. Und was man natürlich schon dazu sagen muss, ist, dass du hast halt so klassische Einbrecherrollen, ne? Weil wir hatten ja vorhin schon gesagt, wir spielen halt hier jetzt keine Guten, sondern wirklich so die Bösen, die quasi einbrechen wollen. Das sind halt so die klassischen, es gibt einen Muskelprotz, es gibt eine Planerin, eine Technikerin und so. Schon alles relativ klassisch. Und bei den Szenarien, bei den Sheets, da ist es halt schon so, dass du, wie du sagst, so ein bisschen funktional auch gezeichnet hast. Aber du hast halt so ein bisschen Szenerien, wo du dann einbrichst. Ne? Wir hatten eine Villa, ein Museum, einen Kiosk, wir hatten ein Casino, wo wir eingebrochen haben und so. Und ich finde die Zeichnung und das Artwork dahinter schon echt cool. Also mir hat das sehr gut gefallen.
Ich zitiere Film Noir. Okay. Nee, es ist ja cool. Ich muss sagen, ich fand es halt ein bisschen zu simpel, als dass ich es cool, also als dass es mich jetzt so gekriegt hätte, so richtig. Aber Geschmäcker sind verschieden und ich kann verstehen, was du meinst und kann das ja auch nachvollziehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, unterm Strich fand ich es alles so ein bisschen, es wirkt halt auf den ersten Blick so ein bisschen überladen. So ein bisschen, weißt du, diese Sheets sehen so ein bisschen vollgeladen aus. Wenn man das ein paar Mal gespielt hat und weiß, welche Sektion was bedeutet und so, dann ist das klar. Aber ich kann mich noch erinnern, als ich da das erste Mal drauf geguckt habe, habe ich gedacht, oh Gott, was denn jetzt? Und dann ist so diese Orientierung auf den Sheets gar nicht so einfach, wie man es haben hätte können, sagen wir es mal so.
Das stimmt. Da auf jeden Fall. Prinzipiell ist es natürlich so, dass du ganz viele Kästchen und Symbole hast, die natürlich notwendig sind, dann auf den Szenario-Sheets, um im Szenario zu progressen. Das holt dich natürlich ein Stück weit raus, ne, aus dem Szenario und aus den Zeichnungen. Von daher, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, schwierig, in einem Roll-and-Ride-Spiel anders umzusetzen, ne, weil du halt irgendwo musst du halt drauf, deine Zahlen drauf machen oder so. Von daher, ja, ich fand das okay, mich hat das nicht rausgezogen. Kann aber natürlich auch daran liegen, dass ich es, bevor wir es gespielt haben, ja schon 2-3 Mal gespielt habe mit meiner Frau und es mir da schon ganz gut gefallen hat, auch so vom Artwork her. Und meine Frau tatsächlich Ähnliches berichtet hat. Der hat es auch echt gut gefallen, die fand es auch echt schön.
Cool. Das ist jetzt so vielleicht kleinlich, aber wollen wir mal über diese Würfel sprechen? Die haben mich nämlich ein bisschen gestört, weil sie sind mir zu klein.
Bitte, schieß mal los.
Also wir haben halt Würfel, die sind für mich genau diese eine Nuance zu klein, um gut würfeln zu können oder ein gutes Würfelgefühl zu haben. Fandst du es nicht?
Nö.
Also ich find halt da größere Würfel eigentlich schöner.
Auch da, ich find's wieder super zweckmäßig, weil am Ende ist es ja so, dass, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber vielleicht ist es ein guter Übergang, die Box ist ja wirklich super klein. Also man muss sich die Box von der Größe her wirklich so vorstellen wie so ein lustiges Taschenbuch von früher, ne? Also so ungefähr, vielleicht minimal größer.
Ja.
Und jetzt haben wir ja schon gesagt, es sind halt diese 4 Blöcke für die Charaktere drin, es ist die 5 Blöcke für die Szenarien drin und die Anleitung. Und ich glaube, es hätte halt einfach, also du hättest die Box halt größer machen müssen, wenn du größere Würfel hättest reinmachen wollen, weil so passen die Würfel halt genau rein und die Packung geht direkt gut zu. Man schiebt die quasi so auf und zu. Ich finde, das klappt sehr gut und ja, ich habe natürlich nicht so Kreisenaugen wie du, deswegen hatte ich da nicht so Probleme.
Aber jetzt hast du das mit diese kleine Schachtel und Zweckmäßigkeit, dafür kleine Würfel. Da habe ich mir halt gedacht, wäre nicht die bessere Variante gewesen, und das wäre vielleicht mal was, was wir in der Form von einem Interview auch fragen können, oder was ich dann fragen wollen würde, ob es nicht besser gewesen wäre, halt nicht insgesamt 9 Blöcke da rein zu tun, sondern laminierte Sheets und dafür einen Stift zum Beispiel. Das hätte halt für mich mehr Sinn gemacht gerade, weil du hättest nochmal Platz gespart und hättest halt eine bessere Wiederverwendbarkeit, sagen wir es mal so.
Da würde ich dir zu 100% zustimmen. Ja, du hättest natürlich dann nicht die Thematik, dass dir irgendwann die Sheets ausgehen, wenn du es nicht gerade so machst wie wir, die das halt mit Bleistift machen und dann wegradieren können, so mehr oder weniger. Aber ich glaube, und das ist jetzt wirklich nur gefährliches Halbwissen, Board Game Raccoon ist ein Verlag, die achten extrem auf Nachhaltigkeit. Und das Spiel hat absolut gar kein Plastik. Weder hatte es außenrum Plastik, das war wirklich nur mit einer Papierbanderole einmal drumherum gewickelt. Und innerhalb des Spiels gibt es halt auch nur Papier und Pappe. Die Anleitung ist aus Papier, die Würfel sind aus Holz. Du hast die ganzen Sheets, die aus Papier und Pappe sind. Und das finde ich ja persönlich sehr löblich. Und wir haben ja die anderen Spiele von denen auch noch hier, Schnitt und Deep Space Dine. Und bei den beiden ist das eben exakt genauso. Von daher wäre jetzt meine Vermutung, warum sie es nicht laminiert haben, das ja einfach aus Nachhaltigkeitsgründen, was ich sehr lobenswert finde. Aber ja, ich verstehe natürlich komplett, was du meinst.
Aber das ist dann natürlich auch wieder so eine Sache, die man in beide Richtungen diskutieren kann, ne? Ist es nachhaltiger, ein laminiertes Blatt zu haben, was du de facto Jahre und Jahrzehnte verwenden könntest, oder Blöcke, die du ausfüllst und wegschmeißt? Ich weiß, aber das ist die Diskussion, die man da führen kann.
Oder man nimmt halt einen Bleistift und radiert es weg.
Oder nimmt einen Bleistift und radiert es weg, ja.
Ja, vielleicht noch so der letzte Punkt in der Artwork- und Komponenten-Section wäre vielleicht noch die Anleitung kurz noch zu erwähnen.
Ach, ja.
Die hat dich ja wieder so gut wie gar nicht tangiert, weil ich ja die Regeln schon vorher mir angeguckt habe, beziehungsweise wie gesagt, da wirklich ein gutes Regelvideo von Matthias gesehen habe, das mir wirklich gut geholfen hat. Und die Regeln sind auch wirklich sehr eingänglich und das Regelbuch ist sehr gut strukturiert. Es führt einen gut in die Regeln rein. Und was ich auch sehr gut finde, ist, dass du zu jedem Szenario am Ende nochmal so einen eigenen Flavortext hast und dann auch nochmal die Szenario-Spezifika, was Regeln angeht, nochmal mit dazukommen. Es gibt eine eigene Seite, wo nochmal die Symbole erklärt werden und es fängt alles sehr strukturiert an mit dem Material, dem Ablauf und dem Aufbau, dem Spielziel und so. Ich finde, es ist sehr gut gelungen und zu guter Letzt haben sie es halt dann auf der Rückseite der Anleitung dann auch nochmal so eine Übersicht von den 4 Charakteren und was quasi die Spezialfähigkeiten der 4 Charaktere sind und wie die genau funktionieren. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil du die Sachen, also wenn wir uns mal unsicher waren, wie zum Beispiel eine Spezialfähigkeit funktioniert, ja, dann haben wir die Anleitung nebendran liegen gehabt, haben ihn einfach umgetreten, haben direkt gefunden, ah, okay, so ist es, okay. Von daher, also die Anleitung fand ich wirklich super und man kommt da super schnell in das Spiel einfach rein.
So, ich habe mir es natürlich tatsächlich angeguckt nochmal. Also einerseits habe ich das letzte Szenario, was wir gespielt haben, habe ich ja dann vorbereitet und habe mich da mit dem Szenario-Beschreibung und so ein bisschen beschäftigt. Und jetzt habe ich es mir für die Folge ein bisschen angeschaut. Und ich bin bei dir, das ist alles super beschrieben und man findet genau das, was man sucht. Ich würde dir aber widersprechen in diesem einen Punkt, dass es super einfache Mechaniken sind, weil es ist zwar in den Grundmechaniken relativ simpel, aber dazu kommen wir im Gameplay-Teil. Es ist ja dann schon auch ein bisschen vielfältiger in dem, was es bietet. Aber es ist gut beschrieben in der Anleitung. Dem kann ich nicht widersprechen. Gameplay und Mechaniken. Und damit sind wir beim Gameplay. So ein bisschen das Setting haben wir ja schon angesprochen. Wir sind in 60er Jahren, wir sind eine kleine Räuberbande mit so vier verschiedenen Charakteren. Auch die hast du schon kurz beschrieben. Und wir planen Einbrüche. Wir haben so verschiedene Locations, an die wir gehen können. Die sind Schwierigkeit aufsteigend. Und so bewegen wir uns durch London, ist es, oder?
Ja.
Es spielt in London, genau. Jetzt Gameplay Loop. Möchtest du den Gameplay Loop beschreiben?
Ja, ich glaube, das geht relativ schnell. Deswegen gerne einfach nur ganz kurz mal so einen groben Überblick geben, wie es funktioniert. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, es ist wirklich so, dass das wirklich super schnell aufgebaut ist. Man sucht sich eines der vier respektive fünf mit dem Tutorial-Szenarien raus und legt es in die Mitte des Tisches. Und ne, je nachdem, ob man alleine oder zu zweit spielt, sucht man sich dann eben einen respektive zwei Charaktere raus. Und dann kann man im Prinzip schon loslegen. Und dann geht es im Prinzip los mit der ersten Runde. Man würfelt die drei Würfel, die mit dabei sind. Und dann muss man eben jeden dieser drei Würfel, in Anführungszeichen, verwenden auf seinem Charaktersheet. Und da gibt es ganz viele verschiedene Optionen. Die werden wir ja vielleicht gleich so ein bisschen mal erklären, wie man diese Würfel quasi einsetzen kann. Das ist ja wirklich so ein Würfeleinsatzspiel, kann man ja im Deutschen vielleicht sagen, für Roll and Write. Und nachdem man die Würfel quasi eingesetzt hat, muss man immer gucken, dass man wirklich auch alle drei eingesetzt hat. Man kann die addieren, man kann zwei addieren und einen einzeln benutzen. Das funktioniert echt gut. Da gibt es auch wirklich viele Möglichkeiten auf dem Character Sheet. Und wenn man eben einen der Würfel nicht benutzen kann, dann muss man so eine sogenannte Spur quasi auf dem Szenario-Sheet abkreuzen. Dann gibt es halt einen Minuspunkt am Ende des Szenarios. Und ja, nachdem man fertig war, streicht man quasi Zeit weg. Also es gibt ein Rundenlimit. Das ist ja meistens so 2 bis 4 Runden kürzer, wenn man zu zweit spielt. Ja, das ist so der Unterschied zum Solo-Modus. Und dann streicht man halt am Anfang die ersten vier zum Beispiel bei den meisten Szenarien schon weg. Die sind auch gut markiert und sichtbar. Und wenn man die Würfel alle eingesetzt hat, und das gilt wirklich für beide Spieler in dem Fall, wenn man es zu zweit spielt, dann streicht man oben die nächste Zeit weg. Und dann kann man noch überlegen, ob man abhauen will mit der Beute oder wenn man noch Zeit hat, dann macht man das eben nicht und dann fängt man wieder von vorne an und würfelt die drei Würfel nochmal und dann setzt man die Würfel wieder ein und so ist im Prinzip schon der Gameplay-Loop.
Sehr schön beschrieben. Vielleicht noch eine Anmerkung, wenn man zu viele Spuren hinterlassen hat, verliert man auch instant, weil dann hat einen die Polizei erwischt.
Richtig.
Ist uns aber nie passiert und wir sind nicht mal in die Nähe gekommen davon. Also es ist jetzt nicht, seid ihr in die Nähe gekommen?
Also wir auch beim ersten Szenario haben wir es gerade so vorm letzten, guter Punkt. Mit den Spuren hatten wir keine Probleme, aber wir hatten Probleme mit der Zeit, mit dem Zeitlimit, weil das ist ja im Prinzip ähnlich. Ja, genau. Ja, stimmt.
Dann schauen wir uns vielleicht mal so schrittweise diese Character Sheets an, würde ich sagen. Man hat oben erstmal drei Grundfähigkeiten. Das ist einmal Stärke, das ist Geschicklichkeit und das ist Cleverness. Also es wird Cleverness genannt, ich hätte es Intelligenz genannt und das ist auch wirklich so und das finde ich an der Stelle sehr schön, dass man da eine in Anführungsstrichen logische Verknüpfung mit dem Charakter an der Stelle hat. Also zum Beispiel der Kraftprotz hat halt eine einfachere Linie für die Stärke-Linie und eine schwierigere für die Cleverness und dafür der Erfinder oder der Techniker eine einfachere bei Cleverness und Geschicklichkeit, schwierigere bei Stärke. Und die sind im Grunde relativ ähnlich aufgebaut. Die sind halt meistens entweder ansteigend oder absteigend. Und beispielsweise, wenn man jetzt diesen Kraftprotz mal exemplarisch nimmt und seinen Stärkewert, dann könnte man damit eine 1 anfangen, glaube ich, als ersten Würfel. Und von dort trägt man halt immer höhere Zahlen ein und füllt so die Leiste und unterhalb der Leiste sind dann ab und zu mal Kraftsymbole oder andere Symbole, wie wo wir noch zu kommen werden, so Spezialsymbole. Und in dem Moment, wo man ein Kästchen ausgefüllt hat mit einer Zahl, wo eines dieser Symbole drunter ist, dann kann man dieses Symbol einsetzen bei seinem Einbruch. Und das ist so diese Mechanik von diesen oberen drei Reihen. Also so hätte ich sie jetzt beschrieben.
Ja, hast du eigentlich gut beschrieben. Ich denke, das ist wirklich super schwierig, meiner Meinung nach, in einem Podcast zu beschreiben, wie das funktioniert, regeltechnisch. Von daher, wir hatten uns ja vorher auch schon so ein bisschen abgestimmt. Wir haben jetzt nicht die Ambition, euch jede kleine mathematische Regel im Spiel jetzt zu erklären. Dafür kann ich euch wirklich das Video von Matthias ans Herz legen. Der hat das wirklich super gemacht. Aber prinzipiell habt ihr euch das wirklich so vorzustellen, dass man eben diese Würfel einsetzt, die schalten wiederum Symbole frei, die man dann auf dem Szenario-Board quasi abhaken kann, um weiter im Szenario zu progressen, um Beute einzusacken und so weiter. Ja, das hast du eigentlich wirklich gut beschrieben.
Unterhalb dieser Standard, in Anführungsstrichen Standardfähigkeiten, kommen wir dann zu den dieser Spezialsektion, zu den Fertigkeiten oder Werkzeugen. Und da gibt es ja im Grunde, ich muss mal gucken, vier verschiedene Mechaniken. Wir haben einmal eine Pyramide. Die müsst ihr euch halt wirklich so vorstellen, dass da Kästchen in Pyramidenform angeordnet sind. Und dann bestimmt meist die untere Ebene, was in der zweiten Ebene passiert. Die bestimmt dann, was in der dritten Ebene passiert. Das ist dann beispielsweise so, in der zweiten Ebene muss man eine Summe aus denen machen oder muss man eine Summe eintragen aus dem, was drunter steht, oder muss was Identisches eintragen von dem, was unter dem steht. Und so baut sich diese Pyramide auf und beinhaltet dann halt Sonderzeichen, sowas wie ein Schloss knacken, ein Geheimnis oder ein Safe knacken. Und die zweite Mechanik, die es gibt, die ist das Raster. Es ist eine Anordnung von 3x3 Zahlen oder 3x3 Kästchen mit Kreisen mit Zahlen. Und jede Zeile und jede Spalte, wenn man die gefüllt hat, aktiviert ein Sondersymbol. Und ja, ist ein bisschen schwieriger manchmal, ein bisschen leichter manchmal. Und man muss halt auch darauf achten, dass man manchmal halt, wenn man eine Zahl eingibt, direkt eine Spalte und eine Zeile löst und dass man dann halt nichts verschwendet und so weiter. Und das halt auch alles einsetzen kann in dem Moment, wo man es nutzt.
Das ist halt noch wichtig zu erwähnen, ne? Das war, glaube ich, so die Schwierigkeit, die wir auch immer mal wieder hatten, dass wir theoretisch viele Symbole hätten freischalten können durch die Würfel, die gefallen sind, aber dass das Szenario-Sheet aktuell das nicht hergegeben hat, dass man diese Symbole eben auch alle irgendwie einsetzt. Und verschenken willst du die halt auch nicht, weil so knackig ist es dann schon, dass man die alle irgendwie dann auch später im Verlauf des Szenarios noch braucht. Und das, finde ich, ist schon immer ein sehr interessantes Abwägen, dann zu gucken, bereite ich jetzt vielleicht eine der verschiedenen Mechaniken vor, dass ich in der nächsten Runde wirklich richtig viel abkreuzen kann, oder brauche ich jetzt ein bestimmtes Symbol und gehe halt komplett all in mit einer Zahl irgendwie da drauf und so. Und ich finde, das funktioniert schon echt gut. Und man muss da wirklich schon immer gucken, dass man keine der Symbole jetzt verschwendet, in Anführungszeichen.
Genau. Vielleicht kann man sich es ganz, ganz gut, ja, ganz, kann man es ganz gut veranschaulichen. Wenn man zum Beispiel eine Tür aufbrechen will, kann man das halt entweder machen, indem man ein Schloss knackt oder die Tür einschlägt mit Kraft. Aber man braucht in dem Moment kein Safe-Symbol. Und das wäre dann in dem Moment verschwendet. Weil man muss es in dem Moment, wo man es ausfüllt, muss man es einsetzen. Und kann es nicht aufsparen.
Ja, und ich finde, hast du jetzt auch schon mal einen guten Punkt gesagt. Die Symbole, die man auch einsetzen muss für die verschiedenen Sachen, die in dem Szenario passieren, die sind schon alle zu einem gewissen Maße zumindest immersiv auch. Du hast jetzt gerade eigentlich ein gutes Beispiel gebracht, dass wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, wir wollten jetzt im ersten Szenario, das ist ja das Tutorial, will man in den Kiosk einbrechen. So, um in den Kiosk einzubrechen, muss man am Anfang eine Tür aufbrechen oder mit, ne, irgendwie so. Und dann kann man halt überlegen, dann hat man halt meistens sogar zwei Optionen. Dann gibt es einmal die Option, das mit Kraft zu machen. Dann hinterlässt man aber eine Spur zum Beispiel. Oder man kann die Tür vielleicht knacken. Das wäre dann nicht das Kraftsymbol, sondern eben das Cleverness- oder Intelligenzsymbol. Und kann dann eben so verhindern, dass man eine Spur kriegt und am Ende wieder eine Beute abgeben muss. Und das, finde ich, klappt schon auch ganz gut, also nicht immer, aber oft klappt es wirklich ganz gut, in dem Fall der Tür, dass das halt wirklich so auch Sinn macht von der Narration her, von der Story her. Und ich finde, das hat mir schon auch gut gefallen. Ich finde, da haben sie wirklich sich viele Sachen einfallen lassen im Spiel.
Auf jeden Fall. Manchmal ist es halt ein bisschen witzig gemacht, aber im Grunde macht es immer, zumindest in einem spaßigen Sinne, Sinn. Die nächste Spezialgeschichte, die man hat, ist der Entwicklungsbaum. Da bewegt man sich, es sieht de facto aus wie eine umgedrehte Pyramide, die auf der Seite liegt. Man beginnt mit einem Kästchen und bewegt sich von links nach rechts und muss halt einen direkten Pfad machen. Man kann sich nicht mehr seitlich bewegen oder nicht zurückbewegen. Man füllt das erste Kästchen aus, dann das in der zweiten Reihe eins, was damit verbunden ist, und dann in der dritten Reihe eins, was damit verbunden ist. Und kann sich halt nicht mehr, im Grunde fängt man schon dann manchmal relativ früh an zu überlegen, in welche Richtung des Baumes möchte ich mich entwickeln. Da schaut man, ich versuche jetzt mal so ein bisschen diese Überlegungstiefe, die wir ja auch hatten, reinzubringen. Also man guckt dann schon relativ früh, in welche Richtung von dem Baum entwickle ich mich, weil welches Symbol brauche ich vielleicht zwei Räume später? Und so entwickelt man diese Sondergeschichten. Und das Letzte ist so dieses Doppelkästchen, diese Doppelkästchen-Geschichte. Also ich habe schon ein paar Mal von Kästchen oder Kreisen gesprochen. Und das ist halt eine Unterscheidung, die man machen muss. In ein Kästchen trägt man eine Zahl ein, die eine Bedingung erfüllt. Und einen Kreis streicht man durch, wenn man die Zahl hat, die in diesem Kreis steht. Und dieses Doppelkästchen, so nennen sie es, also eigentlich ist es ein Kreiskästchen, da steht dann beispielsweise größer als 3 drin. Dann muss man da eine 4 eintragen und dann aber nochmal eine 4 machen, weil in dem Moment wird aus dem Viereck ein Kreis und man muss es dann durchstreichen. Und so muss man diese Zahl zweimal machen. Und das ist so eine Mechanik, die man wirklich relativ lange aufbauen muss, meistens. Und dahinter stehen dann relativ starke Geschichten, die man meistens so im Schlussraum braucht oder in einem der letzten Räume braucht.
Ja, vielleicht, was man noch so ein bisschen dazu sagen kann, ich weiß nicht, wie es dir da ging, um schon mal so ein bisschen auch vielleicht ein bisschen in die Bewertung reinzugehen. Was mir tatsächlich ganz gut gefallen hat, war natürlich, dass man super viele verschiedene Optionen eigentlich immer hat, die Zahlen einzusetzen. Klar, man ist natürlich immer irgendwie auch ein Stück weit auf das Würfelergebnis angewiesen, ne? Meistens war es so, wenn wir hohe Zahlen gebraucht haben, haben wir niedrig gewürfelt und umgekehrt. Aber trotzdem fand ich, dass man wirklich immer irgendwie Optionen hatte, was zu tun. Und darüber hinaus, was mir auch wirklich gut gefallen hat, war, dass es so ein bisschen, ist jetzt ein bisschen vielleicht ein schlechter Vergleich, aber ne, ich habe ja schon öfters davon geredet, dass ich ein großer Fan bin vom Spiel Mage Knight. Und da ist es auch so, dass du halt viele Karten spielst und dass du mit einer Karte eine andere Karte quasi aktivierst oder stärker machen kannst und so weiter. Und die so ein bisschen aufeinander aufbauen, dann wie so eine Art Kettenreaktion auslösen, die super powerful ist. Und warum erzähle ich das? Weil ich finde, dass das hier bei dem Spiel auch oft so geklappt hat, weil du halt, ne, du trägst halt eine Zahl ein in irgendein Kästchen, dann steht unter dem Kästchen, dass du zum Beispiel noch eine zusätzliche 6 verwenden darfst. So, dann kannst du die 6 verwenden für irgendeine Spezialfähigkeit, dann hast du noch ein Symbol, was du verwenden kannst und so weiter. Und so kann sich das wirklich aufbauen, dass du wirklich super viele Sachen in einer Runde machen kannst, die du auch wirklich gut durchplanen kannst. Und ich finde, das hat mir wirklich super gut gefallen, weil das so eine gute Mischung war zwischen ich plane, aber spiele halt auch so ein bisschen drauf los und habe aber so coole, powerful Aktionen, die ich halt mal machen kann, wenn wir zum Beispiel eine Tür neu aufgemacht haben und irgendwie super viele neue Symbole brauchen. Ich finde, das hat Clue hier wirklich super gut geschafft und ja, der Vergleich mit Mage Knight hinkt wahrscheinlich, aber ne, das, was ich wirklich meine, ist so ein bisschen dieses aufeinander aufbauen und Kettenreaktionen auslösen und wirklich so teilweise. Also teilweise haben wir ja dann mit 3 Würfeln, also mit 3 Zahlen, konnten wir irgendwie 5, 6 Sachen gleichzeitig machen. Das fand ich schon echt cool.
Okay, ich notiere Film Noir und ein Mage Knight-Vergleich. Okay. Nee, also Spaß beiseite. Ich muss ganz ehrlich sagen, es birgt halt aber auch eine Gefahr ist auch zu viel gesagt. Aber das hatten wir, glaube ich, gestern kurz besprochen. Das ist halt dann so dieser Moment, wo sich's entscheidet. Und wir gehören dann zu denen, die eher dann relativ verkopft an die ganze Geschichte rangehen und dann teilweise 2, 3 Minuten über unseren Zug nachdenken. Und manchmal fand ich das fast schade, weil ich das Gefühl hatte, wir haben halt dann relativ viel Zeit übrig behalten, nachdem wir erstmal so richtig in den Mechaniken drin waren. Vielleicht hätten wir einfach fluffiger losspielen können und hätten gar nicht so verkopft an die ganze Geschichte rangehen müssen.
Ja, das wäre jetzt auch mein nächster Punkt gewesen und spielt halt auf den Punkt ein, den wir vorhin schon kurz angesprochen hatten, was die Spielzeit und Dauer angeht, ist einer Spielrunde. Und das ist halt wirklich so, ja, das kann man jetzt als Kritikpunkt nehmen für das Spiel, aber dass ne, jeder ist da am Ende immer sich selbst der Nächste und überlegt halt selbst, wie er mit dem Spiel dann umgehen will. Bei uns war es schon so, das habe ich schon beobachtet, dass wir ja teilweise um 3 Zahlen einzutragen 10 Minuten überlegt haben, was wir jetzt machen können und am besten schon die nächsten 3 Züge vorplanen. Ne? Also es kann dann schon so ein Stück weit puzzelig wirken, aber also das für mich war das jetzt schon was mir echt gut gefallen hat, weil ich ja ein Freund davon bin, wenn man so ein bisschen vorausplanen kann und ich finde das gerade ja auch so dieses, da kommen wir ja später vielleicht nochmal im Detail drauf, dieser kooperative Aspekt, dass man sich halt abspricht und so, welches Symbol machst du jetzt, machst du vielleicht die Tür schon auf, dann kann ich meine Symbole machen und so. Und man spielt ja auch wirklich parallel, es ist ja nicht so, dass erst der eine dran ist, dann der andere, das finde ich nämlich auch ganz cool. Und ja, man kann sich da schon wirklich, also bis zu Gedeih und Verderb verkopfen und wirklich alles durchplanen. Und ich glaube, wir haben ein ganz gutes Mittelmaß gefunden, wenngleich ich bei dir bin. Ne? Wir haben natürlich schon am Ende relativ viel Zeit meistens noch übrig gehabt. Also wir haben jedes Szenario geschafft, ohne dass wir fliehen mussten. Und das wäre sicherlich anders gewesen, wenn wir einfach gesagt hätten, oh ja, okay, die drei Zahlen trage ich jetzt hier, hier, hier ein, nächster Würfelwurf. Ne? Dann dauert die Spielrunde auch eben nur 30 bis 45 Minuten und keine 60 bis 90. Aber für mich hätte es sich dann wahrscheinlich auch weniger belohnt angefühlt, weil wir vielleicht dann hätten fliehen müssen oder es hätten gar nicht geschafft und so. Von daher ist das, kann das ja jeder spielen, wie er möchte, und das finde ich halt auch ganz cool.
Aber wir können gleich zu dem kooperativen Aspekt kommen. Also wir sind ja eigentlich schon mittendrin. Also genau diese Gespräche, die du gerade angesprochen hast, diese Diskussionen, das wird dann, ich denke mal, wir werden noch so die ein oder andere, ohne zu tief zu spoilern, Spezialgeschichte bei den Szenarien besprechen. Das ist dann so dieses, locke ich das Wachpersonal jetzt hier hin und dann können wir in dem Raum arbeiten. So diese Überlegung, das hat schon echt Spaß gemacht. Und vom Table Talk her fand ich das ein echt cooles Spiel. Also was wir so zusammen überlegt haben, was wir zusammen so, und auch nicht jeder vor sich hin, sondern man hat da dann wirklich miteinander diskutiert und hat halt gesagt, ja, oder weil man halt auch zwei Optionen jeweils hat. Man hat eine obere und eine untere für jedes einzelne Ding, was man machen möchte. Und dann überlegt man sich, ach, was meinst denn du, wollen wir lieber hier mehr auf Stärke gehen und dafür da mehr auf Geschick? Ich könnte das machen, aber ich habe absehbar nicht das oder und so Geschichten. Also ich fand diese Zusammenarbeit, selbst ohne die Spezialmechaniken, die wir ja auch noch besprechen können, die fand ich von der Zusammenarbeit, fand ich das schon echt ein cooles Spiel. Absolut.
Total. Habe ich auch nichts weiter hinzuzufügen. Ja, es war in keiner Runde so, auch nicht im Ansatz, dass so wir nebeneinander hergespielt haben, dann würde das Spiel auch nicht funktionieren. Und ich finde, das ist so ein bisschen was wir in einigen Spielen, die wir jetzt mal besprochen hatten in den letzten Monaten, auch oft als Kritikpunkt hatten, ne? Dass man so relativ wenig Table Talk, wenig Kooperation, jeder spielt so neben sich her hat. Und das funktioniert, da würde das Spiel hier nicht funktionieren, weil wenn jeder nur neben sich her spielt, dann schaltest du Symbole frei, die keinen Sinn machen. Du verschwendest die, weil du sie eigentlich später brauchst und so. Von daher, das finde ich wirklich auch eine große Stärke des Spiels, so diese Kooperation und dieses Zusammenarbeiten müssen, ist einfach super wichtig, weil sonst bist du am Ende nicht erfolgreich. Ja.
Wie siehst du hier die Gefahr von Alpha-Player-Problem?
Gute Frage. Es ist so ein bisschen, wenn du natürlich die Charaktere alle schon gut kennst, dann kann das in die Richtung abdriften. Aber ich sehe das eigentlich relativ entspannt am Ende des Tages, weil jeder Charakter ja schon, und da können wir dann vielleicht als nächstes drauf kommen, wie unterschiedlich sind eigentlich die Charaktere. Jeder Charakter hat schon so seine eigenen Stärken und auch Schwächen. So zum Beispiel dieser Kraftprotz, der hat halt deutlich mehr Faustsymbole, also Stärkesymbole, als jetzt die Technikerin, die halt mehr Cleverness hat. So, und da kannst du halt, also ich gucke ja, also ich zum Beispiel gucke ja nicht die ganze Zeit auf deinen Player-Sheet, was du für Symbole hast, sondern ich gucke ja auf meins und gucke, wie ich plane und bespreche das dann mit dir. Und du sagst dann, ja, aber ich könnte das und das und das machen, weil mein Charakter hat halt mehr davon. Von daher, ich finde, dass hier das Alpha-Spieler-Problem eigentlich gar nicht wirklich vorhanden ist, weil die Charaktere doch alle relativ unterschiedlich sind. Es kann zum Problem werden, wenn natürlich jemand das Spiel schon zuhauf gespielt hat und die Charaktere auswendig kennt. Aber ansonsten sehe ich es eigentlich nicht. Wie siehst du das denn?
Ja, ich glaube, da ist deine Meinung so ein bisschen gefärbt dadurch, dass wir halt das Glück haben, dass wir beide nicht so wirklich die Tendenz dazu haben. Ich kann mir halt schon vorstellen, wenn du einen dominanten Spieler am Tisch hast, dass der dann halt auch guckt, was steht auf deinem Sheet und dann weil du hast ja schon Dinge, die entschieden werden müssen. Also welchen Pfad gehen wir, welchen Raum gehen wir, was füllen wir aus? Und dann kann es halt schon, glaube ich, in diese Richtung abdriften, ja, jetzt trag das dort und dort ein und mach zwei Stärke, damit wir hier das und das machen. Und dass so ein Overrulen oder so ein Dominanzproblem, glaube ich, schon passieren kann. Gar nicht so schwer.
Kann schon sein, ja. wie du sagst, bei uns ist das halt meistens ja nicht das Problem. Bei uns ist ja wirklich eher so, dass es uns zu wenig Kooperation ist und wir uns eigentlich gerne dann das ein bisschen ausdiskutieren. Von daher, ja, wir hatten das jetzt wirklich nicht, aber klar, die Tendenz kann es schon haben, wobei ich, wie gesagt, schon finde, dass zumindest die Entscheidungen, die du triffst, was für Symbole du jetzt machst oder wie du die Würfel auf deinem Sheet einsetzt, die triffst du schon zusammen, weil anders funktioniert das Spiel einfach nicht. Ja. Es sei denn, du kennst halt die Charaktere wirklich in- und auswendig und dann, ja, weiß ich nicht, ob das dann noch wirklich Spaß macht. Ja.
Ja, aber jetzt waren wir schon bei den Charakteren. Die Verschiedenheit der Charaktere, da muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich richtig gut. Also sie sind nachvollziehbar. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich so ein bisschen das Problem habe, dass ich mich nicht so wirklich damit auseinandersetze. Und das war aber halt wirklich nur auf das Grafische bezogen. Was das Gameplay angeht, kann man sich halt komplett damit identifizieren, weil es halt auch komplett Sinn macht. Also der Techniker hat halt mehr von diesen Elektronikbauteilen und mehr dieses Geschicklichkeitsding. Und es macht halt alles so viel Sinn und man kann sich dann und man guckt dann halt auf diesen Raum, in dem, oder auf dieses Szenario, das man da gerade spielt, mit ganz anderen Augen, weil du fängst dann halt an, nur nach den Symbolen sozusagen so ein bisschen erst zu schauen, die du gut machen kannst. Und ich fand das richtig gut.
Bin ich komplett bei dir. Also die Charaktere, das hatte ich ja eben schon angedeutet, sind wirklich super divers und haben wirklich auch alle unterschiedliche Thematiken respektive Mechaniken auf den Sheets. Und was vielleicht da auch noch erwähnenswert ist, das haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen oder vorhin nur mal kurz angedeutet, dass ja jeder Charakter auch noch zwei sogenannte Spezialfähigkeiten hat, die ja auf der Rückseite der Anleitung auch nochmal beschrieben werden. Und von diesen Spezialfähigkeiten sind ja dann meistens, wenn man zu zweit spielt, sind ja vier im Spielfluss drin. Und da darf man immer eine pro Runde in der gesamten Gruppe quasi benutzen. Und das, finde ich, bringt halt auch nochmal, weil wir eben auch über Kooperation gesprochen haben, ein bisschen mehr mit dazu. Ne? Also gestern zum Beispiel in der Runde, die wir gespielt haben, da hatte dein Charakter, der durfte quasi ein Würfelergebnis von einem Würfel auf eine beliebige Zahl umdrehen. Ein anderer durfte dann plus oder minus zwei auf ein Würfelergebnis anwenden. Ja, oder ne, ich durfte dann zum Beispiel einmal meine Spezialfähigkeit anwenden und einer von uns durfte dann einen Kreis abkreuzen bei sich auf dem Sheet. Also es sind wirklich teilweise powerful Sachen. Und gerade in den ersten Runden haben wir die, wenn ich mich richtig erinnere, auch viel zu wenig benutzt, weil also man hat da wirklich ja relativ viel zum Einsetzen. So viele Runden spielt man gar nicht, dass man die überhaupt alle benutzen kann. Von daher, falls ihr es mal spielen sollt, kann ich nur empfehlen, die direkt von Anfang an auch zu benutzen, weil die wirklich sehr powerful sind. Und die sind halt auch alle wirklich unterschiedlich, weil wir gerade über die Charaktere gesprochen haben. Jeder Charakter hat wirklich zwei unterschiedliche Fähigkeiten hier nochmal. Und da spricht man sich halt auch wieder ab. Ne? Nehmen wir deine Spezialfähigkeit, nehmen wir meine. Was kannst du machen, wenn ich das mache? Was machst du, wenn ich dir das vielleicht gebe und so? Weil halt die Fähigkeiten oder viele der Fähigkeiten eben auch nicht nur für dich gelten, sondern du sie auch einsetzen kannst für den Mitspieler zum Beispiel.
Ja, da hast du einen sehr wichtigen Punkt gesagt. Das haben wir am Anfang wirklich komplett vernachlässigt. Und zwar genau dadurch, dass die sich halt so powerful anfühlen. Dann sitzt du halt da und denkst dir, ah ja, ich kann ja nicht schon im ersten Raum so eine krasse Fähigkeit benutzen. Aber wenn du dir das mal nüchtern überlegst, ich hatte gestern mit meinen zwei Fähigkeiten, die eine konnte ich viermal einsetzen, die andere fünfmal. Oder dreimal und fünfmal. Das sind 8 Runden. Und man darf hier nur, entweder du darfst deine in einer Runde benutzen oder ich darf meine in einer Runde benutzen. Und wir haben ja insgesamt nur 10 Runden gehabt. Und dann kommen bei dir halt auch nochmal 5, 6, 7 Optionen. Also man hat im Grunde eher zu viel davon als zu wenig. Und deswegen auch von mir klarer Tipp, super, super Ding, dass du das gesagt hast. Nutzt die direkt von Anfang an. Scheut euch nicht.
Ja. Gut, dann vielleicht mal zum nächsten Punkt. Da haben wir jetzt noch gar nicht so en Detail drüber gesprochen, aber ist ja auch durchaus ein wichtiger Punkt, dass so ein bisschen, wie endet quasi das Spiel oder was ist das Ziel des Spiels am Ende des Tages? Und das Spielende kann quasi über drei verschiedene Wege eingeläutet werden. Zum einen ist es eben so, dass wir sagen können, dass wir am Ende der Runde abhauen. So. Und dann ist der Einbruch quasi erfolgreich und man trägt quasi die Punkte ein auf dem Sheet, basierend auf wie viel Gold oder Geld oder wie viel Beute haben wir quasi rausbekommen aus dem Szenario. Und dafür gibt es dann in der Anleitung noch so eine Art ja, nennen wir es mal Highscore-Track. Haben wir ja jetzt schon öfters gesagt, dass wir da nicht so die größten Fans von sind. Hätte es hier meiner Meinung nach, zumindest für uns, ne? Also für uns hätte es das, glaube ich, wieder nicht gebraucht. Es gibt dann so eine Range, also man kann pro Szenario eben 20 Beute einsammeln. Und es gibt dann eine Range, die halt sagt, alles, was unter 9 ist, da ist man halt Amateur. Alles, was zwischen 10 und 13 ist, da ist man ein gewöhnlicher Gauner. Und so skaliert es quasi hoch bis 20 und dann ist man ein Jahrhundertverbrecher. Von daher ja, also ich glaube, für uns hätte das nicht gebraucht, aber ne, gerade wenn du halt irgendwie fliehen möchtest und so und du da am Ende zählen möchtest und du das Szenario mehrfach spielst, so ein bisschen Highscore-Track, da für so Leute ist das sicherlich wertvoll. Ich glaube, für uns hättest du das am Ende des Tages nicht gebraucht. Aber das ist quasi so ein bisschen die erste Möglichkeit, wie man das Szenario beendet, indem man einfach dann flieht.
Die zweite Option, hatte ich auch schon angesprochen, ist, dass man zu viele Spuren hinterlässt und damit ja sozusagen instant verliert. Da muss man gar nicht so viel dazu sagen, oder?
Nö, tatsächlich muss ich wirklich sagen, wir haben das natürlich auch schon versucht zu perfektionieren. Ne? Wir hatten es ja vorhin schon angedeutet, dass wir das relativ intensiv auch verkopft haben. Das heißt, es gibt ja so ein paar Mechaniken auf dem Szenario individuell meistens, dass man zum Beispiel, keine Ahnung, ne, wenn du jetzt zum Beispiel die Tür aufbrichst und nicht versuchst mit irgendwie Cleverness aufzubekommen, dann generierst du halt eine Spur, weil du Lärm fabrizierst, weil du die Tür mit Kraft halt aufbrichst. Ne? Und dann musst du quasi so eine Spur abkreuzen auf dem Szenario-Sheet. Und wir haben natürlich immer die Sachen gemacht, wo das eben nicht passiert, weil du dann auch eine Beute abgezogen bekommst am Ende der Auswertung. Von daher, ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir überhaupt mal eine Spur hatten, oder?
Ich kann mich auch nicht wirklich erinnern. Nee. Nee. Und dann gibt's noch diese dritte Option, die wir auch nicht einmal erlebt haben, was ich fast ein bisschen schade finde, als ich sie gelesen habe. Weil die dritte Option ist, dass man einen Alarm auslöst und dann fliehen muss. Und jetzt ist das Problem, dass wir es nicht erlebt haben und ich nur davon dem reden kann, was ich gelesen habe auf gut Deutsch. Wie kommt es denn dazu, dass man Alarm auslöst? Man überschreitet den Zeittracker oder erreicht die letzte Runde? Und gibt es auch eine Option, anderweitig Alarm auszulösen? Weil es gibt ja so ein paar stille Alarme innerhalb der Szenarien zum Beispiel. Gibt es da noch eine Option oder ist das nur Spuren jeweils?
Nee, das Einzige, was es, glaube ich, in einem Szenario noch gab, und vielleicht sprechen wir ja nachher auch nochmal kurz über die einzelnen Szenarien, ist, dass du, wenn du zum Beispiel irgendwo einen stillen Alarm auslöst, dass dann die Zeit schneller vergeht, dass du quasi oben von deinem Zeitlimit eins mehr abkreuzt als sonst, sodass dann der Alarm schlussendlich schneller ausgelöst wird. Aber dass jetzt der Alarm durch irgendeine Mechanik innerhalb des Szenarios ausgelöst wird, das war jetzt nicht der Fall.
Okay. Jetzt haben wir den Alarm ausgelöst. Jetzt müssen wir fliehen. Einer von uns ist der Fluchtwagenfahrer. Und wie gesagt, ich kann nur von dem reden, was ich gelesen habe. Dann hat man eine Fluchtwagenfahrerfähigkeit noch auf seiner Leiste, auf seinem Sheet. Und der Fluchtwagenfahrer würfelt dann halt, um vor der Polizei zu fliehen. So. Und wie passiert das denn? Weißt du das? Habt ihr das mal erlebt in eurem Spiel?
Nee, wir haben es auch nicht erlebt, aber es ist prinzipiell so, dass du, ne, nehmen wir mal an, also das hat man ja vorhin schon gesagt, jedes Szenario hat immer ein Zeitlimit und wenn du am Ende des Zeitlimits eben nicht abgehauen bist mit der Beute, dann wird der Alarm ausgelöst und dann hast du quasi noch ein paar Runden Zeit, das Geld, sage ich mal, über die Ziellinie zu retten. Und da ist es dann so, dass man muss quasi würfeln, man entscheidet sich dann für einen Charakter, der dann eben den Fluchtwagen darstellen soll. Und dann ist quasi auf dem Character Sheet ist da eine Zahl abgebildet, die dann zum Beispiel, da steht dann zum Beispiel größer 4. So, und wenn du dann größer 4 würfelst, dann kannst du quasi die Fluchtwagen noch abkreuzen und hast quasi 2-3 extra Runden Zeit, um noch die letzten Sachen so ein bisschen rauszuerbeuten aus dem Szenario, bevor dann die Polizei kommt. Und wenn du dann aber es nicht schaffst, also wenn du zum Beispiel dann niedriger als 4 würfelst, in dem Beispiel, was ich eben gesagt habe, dann gehen quasi direkt die Polizeisirenen los und du hast dann nochmal, je nach Szenario eben nochmal deutlich weniger Runden Zeit, um dann eben noch ja die letzten Reserven oder die letzten Beutemarker eben auf dem Szenario-Sheet abzugrasen, sage ich mal.
Okay. Wollen wir denn auf die Szenarien mal so ein bisschen eingehen?
Let's go.
Okay. Weil das ist halt jetzt noch diese letzte Ebene, in meinen Augen letzte Ebene, die noch dazu kommt, das ist die Verschiedenheit der Szenarien. Wir haben einmal den Kiosk. Der Kiosk, oh, korrigier mich, wir haben den ganz am Anfang gespielt. Der hatte verschiedene Eingänge.
Ja, zwei.
Da konnte man durch ein Fenster einsteigen oder durch eine Tür. Aber hatte dann nur so ein bisschen so Überwachungskameras oder irgend sowas, so Alarmsysteme in Anführungsstrichen. Und keine weitere Spezialmechanik, weil da geht's halt, das ist so ein bisschen ein Tutorial und da geht's halt darum, dass man lernt, wie kann man in den nächsten Raum vorstoßen, wie kann man innerhalb des Raumes was machen, wie erbeutet man Dinge, was bedeutet das Zeitlimit und so weiter. Und das ist so dieses erste Szenario.
Ja, da hast du jetzt eigentlich alles zugesagt, was ich noch hinzufügen wollte. Von daher, genau, ist eigentlich wirklich so nur die Basics. Und du hast auch in jedem Szenario, das kann man vielleicht noch dazu sagen, ist so eine Art Schwierigkeitseinstufung oder Anspruchs, wie, je nachdem wie anspruchsvoll das Szenario ist. Und das geht dann von 1 bis 5 von 5. Und das Kiosk hat halt, glaube ich, ne, 1 von 5. Dann das zweite Szenario heißt dann der Sammler, wo wir dann gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Das hat dann eine 2 von 5. Und so steigt halt die Schwierigkeit je nach Szenario immer auf in der Anspruch.
Genau. Und dann sind wir beim Sammler. Oh Gott, was war beim Sammler? Beim Sammler, der hatte Vitrinen und die haben uns erschreckt, glaube ich, oder?
War das nicht das mit dem Hund?
Nee, das ist Hund und Katz.
Ja.
Wollen wir Hund und Katz machen? Also Hund und Katz war, also das war das, da, also es gab ein Szenario, wir müssen ja jetzt auch nicht so detailliert darauf eingehen, da gibt es einen Hund und es gab verschiedene Symbole, bei denen man Geräusche gemacht hat. Und wann immer man ein Geräusch gemacht hat, hat der Hund reagiert. Dann konnte man ihn beruhigen mit, was war das? War das mit Hundefutter?
Konservendosen, ja.
Ja, mit Konservendosen. Oder man hat halt eine Spur hinterlassen oder der Wert bei Spuren ist gestiegen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das erste war, wo wir auch eine Spur gekriegt haben. Das könnte fast sein, oder?
Ich glaube nicht, weil wir haben uns relativ schnell darauf fokussiert, den Hund ruhig zu stellen mit dieser Konservendose. Das muss man sich halt auch so vorstellen. Ne? Das klingt jetzt alles sehr kryptisch, aber prinzipiell schafft es das Spiel schon ganz gut, dass du quasi in die erste Tür einbrichst und dann von dem Hauptraum, sage ich mal, direkt versuchst, in die Abstellkammer zu kommen, wo eben diese Konservendose rumliegt und du die dann dem Hund quasi gibst. Weil wenn du das eben nicht machst, dann fängt der Hund eben an zu bellen und du generierst Spuren, respektive Lärm. Und ich finde, das klappt halt schon ganz gut. Und wir haben es meines Wissens nach zumindest geschafft, dass der Hund eben nicht eskaliert, sondern dass wir die Konservendose eben vorher hatten und wir den ruhig gestellt haben, sodass wir uns danach quasi erst um die ganze Beute gekümmert haben.
Okay. Dann sind wir beim Sammler und der Mechanik vom Sammler. Das ist halt so ein Trophäensammler und Kuriositätensammler, bei dem wir einbrechen und so seine Habseligkeiten stehlen wollen. Aber die Sachen, die in diesem Raum sind, die erschrecken uns halt. Und wenn wir uns erschrecken, werden wir hysterisch irgendwie. Kannst du dich noch dran erinnern?
Ja, so war es irgendwie. Ja. Wir werden dann irgendwie verrückt, hysterisch, ich weiß auch gar nicht, das genaue Wording mehr. Aber das war dann auch eben so, dass das dann irgendwann dazu geführt hat, dass du Spuren generierst. Und auch da war es aber wieder so, dass wir es eben so durchgeplant haben, dass wir es eben genau so getimed haben, dass wir eben keine Spuren am Ende des Tages generieren. Ja. Und das ist halt immer so ein Abwägen dann. So nimmst du halt, gehst du quasi den einfachen Weg und nimmst du eine Spur in Kauf oder sagst du halt wirklich, ich kalkuliere mir das jetzt durch und gehe halt hin und her und versuche halt dann eben nicht so hysterisch zu werden, dass, ne, wenn dann irgendwie ich irgendwas ausraube, weil da irgendeine Puppe hing, glaube ich, oder irgendwie sowas war es, ne, oder irgendwelche toten Tierköpfe. Ich weiß es ja, schon gar nicht mehr so
ich
genau.
Ich erinnere mich gerade wieder.
Ah, okay, dann erzähl mal.
Wenn wir in dem Raum, in dem eine dieser Figuren waren, etwas gelöst haben, dann haben wir immer den Wert auf unserer Leiste um 1 erhöht. Deswegen haben wir angesammelt, bis wir alles in dem Raum lösen konnten und haben dann alles geballt mit einem Mal gelöst, weil jedes Mal, wenn wir etwas gelöst haben, ist es angestiegen.
Ja, so war's. Ja.
Erinnerst du dich?
Mhm. Ja, stimmt. Daran merkt man ja auch, ne? Das ist schon, wie du gesagt hast, ne, im ersten Szenario eher so ein bisschen die Basics, das Spiel kennenlernen, im zweiten Szenario das mit dem Hund, den man halt ablenken muss, im dritten Szenario das mit dieser Hysterie, wo man halt wirklich gucken muss, dass man alle Sachen erstmal so weit freischaltet, bis das letzte durchgestrichen wird, um dann in einer Runde alles zu machen und so. Also es sind schon wirklich unterschiedliche Mechaniken, sage ich mal, die dann immer noch mit dazukommen.
Ja. Und ganz besonders interessant fand ich das, was wir gestern gespielt haben. Da ist eine Wachmannschaft gleichzeitig, während wir in diesem Haus unterwegs sind. Das war Museum, glaube ich. Das war eine.
Gestern, das war Casino, oder? Das Glücksspiel.
Das war das Glücksspiel, stimmt. Und da gibt es dann verschiedene Symbole, wenn man, also man muss die halt lösen, um seine Beute zu erbeuten. Aber zwischendrin gab es dann immer wieder Alarmauslöser. Und immer wenn das passiert ist, ist die Wachmannschaft in diesen Raum gelaufen, in dem wir das ausgelöst haben. Und wenn sie in diesem Raum war, konnten wir dort nicht weitermachen. Und das hat bedeutet, dass wir diese Wachmannschaft mit aktivem Auslösen von Alarmen durch diese Räume gesteuert haben, damit wir dann Dinge lösen können. Also immer wenn wir dann vorbereitet waren, um in einem bestimmten Raum etwas auszulösen, hat man die Wachmannschaft weggelockt, indem man im anderen Raum erst was gemacht hat, hat dann dort die Sachen gelöst und hat sie dann damit meistens wieder zurückgelockt und konnte dann im nächsten Raum weitermachen. Das war schon ganz spannend, weil man so überlegen musste und so ein bisschen auch im Hinterkopf haben musste, wie macht man wann was und nicht nur was macht man.
Ich fand das super geil. Also das, was wir gestern gespielt haben, das mit dem Glücksspiel, mit diesem Casino und so, das war schon echt richtig cool. Hat mega viel Spaß gemacht, meiner Meinung nach. Also mir zumindest. Und auch da ist es halt wieder so, ne, ähnlich wie ich es vorhin bei dem Hund auch beschrieben habe. Das fühlt sich, also auch wenn es alles sehr kryptisch ist und vielleicht auch ein bisschen abstrakt, weil man halt irgendwie nur Kreuze macht und Zahlen reinschreibt und so. Aber das, ich finde das, man fühlt es trotzdem, das, was da halt passiert, ne, weil, ne, du machst halt irgendwas in dem Raum, willst halt irgendeine Slotmaschine im Casino manipulieren. So, dann kriegen das die Mitarbeiter mit und kommen halt zu dir. So. Und dass du dann halt da nichts weiter machen solltest, weil du siehst, okay, die Wachmannschaft ist da, jetzt mache ich besser nichts, sonst werde ich direkt festgenommen. Dementsprechend musst du quasi in den nächsten Raum, um sie dorthin wieder zurückzulocken, dass du dann wieder zurück kannst, um dort wieder was zu machen. Ich finde, dass auch wenn es halt relativ wenig Story hat, aber also mich hat es trotzdem megamäßig abgeholt, weil es halt wirklich dazu geführt hat, dass man sich in diese Story reinversetzt, auch wenn es schlussendlich wirklich nur Kreuzchen machen auf einem Blatt Papier war. Ich weiß nicht, ging's dir da auch so oder?
Ja, absolut. Also ich habe es komplett gefühlt. Ich habe sowohl das mit diesem Hund und lass uns schnell die Dose holen und lass uns den Hund das Hundefutter geben und auch gestern das Rumlocken. Also ich habe es komplett gefühlt. Die knarzende Treppe. Weißt du, so einfach so Sachen, an die man sich erinnert oder wie man sich diese erschreckenden Totenmasken oder ausgestopfte Tiere, vor denen man sich erschreckt, das sind einfach Dinge, an die man sich erinnert. Und das ist ja das Positivste, was dir bei so einem Spiel passieren kann, dass du hinterher Geschichten hast, die du im Kopf hast und die wir jetzt miteinander zum Beispiel teilen. Und ich muss nur halt ansprechen, diese Wachmannschaft hin und her und du fängst an, ein bisschen zu lächeln und erinnerst dich an das Spiel und dass es uns Spaß gemacht hat. Das ist ja das Positivste, was du über ein Spiel sagen kannst.
Ja, absolut. Und das war jetzt das vierte Szenario. Und dann gibt es noch ein fünftes Szenario, das heißt dann wahre Kunst. Weiß nicht, hast du dich damit nochmal näher beschäftigt? Oder?
Nee, leider nicht.
Genau, also das ist dann auch nochmal so ein Ding, wo du dann ja verschiedene Kunstwertgegenstände quasi stehlen musst und so. Das ist halt von der Thematik her auch nochmal was anderes. Ne? Und also warum erzählen wir das alles? Einfach, weil wir, glaube ich, ein bisschen zeigen wollen, dass obwohl es halt schlussendlich in der Box irgendwie nur 20 Blatt Papier ist, mit ein bisschen ne, was draufgedruckt, steckt hier halt wirklich unglaublich viel Spiel drin. Und diese Vielfältigkeit der Szenarien, können wir ja so ein bisschen vielleicht mal ein Fazit ziehen, ist wirklich schon enorm, weil ne, in dem letzten klaust du halt irgendwelche Kunstgegenstände, davor hast du irgendwelche Spieltische manipuliert im Casino und hast irgendwie einen Tresor geklaut, wo du bewusst irgendwelche Reifen vorher von irgendwelchen, das hast du, glaube ich, vorgelesen, ne, wo man in diesem Casino-Szenario, wo du die Reifen des Geldtransporters zerstochen hast, dass der das Geld nicht abholen kann, dann der Tresor bewusst voller gemacht wurde und so. Ja. Das mit dem Hund haben wir gesagt, das mit diesem hysterisch werden und so. Also das ist schon, also diese, um das mal so ein bisschen so ein Summary zu machen, diese Vervielfältigkeit der Szenarien hat mir extrem gut gefallen und das, obwohl ich mir noch nicht mal im Detail jetzt angeguckt habe, was mit den Print-and-Play-Erweiterungen noch dazukommt, die wirkten halt auch nochmal alle so ein bisschen mit zusätzlichen Twists. Von daher, wir hatten ja vorhin auch über den Preispunkt gesprochen, da werden wir ja im Fazit auch nochmal zukommen. Das finde ich wirklich, also von der Vielfältigkeit her wirklich enorm.
Ja, und mit dem Punkt, dass wir es ja nur angerissen haben. Also die Szenarien gehen ja noch tiefer, sind noch viel mehr. Es ist ja nicht nur der Hund, da sind dann verschiedene Räume, da sind Alarmauslöser, die da passieren, Bedingungen, die man erfüllen muss und so weiter. Und vielleicht noch ein Punkt von mir aus, bevor wir zum Fazit kommen, den ich so beeindruckend fand. Wir würfeln ja die ganze Zeit mit 3 Würfeln. Und trotzdem fühlt sich das halt an keiner Stelle nach Lack an. Weil du halt für jede Option auf deinem Sheet immer verschiedene Möglichkeiten hast, was du damit machen kannst. Und du nicht auf diese eine Zahl hoffst, so ist zumindest mein Gefühl gewesen, sondern, okay, wenn jetzt die Kombination an Zahlen kommt, dann arbeite ich an der Stelle weiter. Wenn die Kombination kommt, dann arbeite ich an der Stelle weiter und so weiter. Also es war jetzt nicht, weil das die Gefahr war ja da, dass man sagt, oh, und wenn man dann nicht den richtigen Würfelwurf macht, dann schafft man es nicht. Na super.
Bin ich komplett bei dir. Also der Lackfaktor ist wirklich relativ gering, obwohl man hier jede Runde ja 3 Würfel würfelt. Das Schöne ist halt einfach, dass du sehr viele Möglichkeiten hast, auf der einen Seite die eben einzusetzen in den 5, 6, 7, 8 verschiedenen, sag ich mal, Reihen oder Mechaniken, die wir ja vorhin so ein bisschen erklärt haben. Und zum anderen hast du ja auch immer noch diese Spezialfähigkeiten, wo du die Würfel, sag ich mal, in Anführungszeichen manipulieren kannst. Ne? Du hattest jetzt gestern jemanden, der konnte quasi einen Würfel auf irgendeine beliebige Zahl umdrehen. Ne? Da konntest du aus einer 1 eine 6 machen oder so oder aus einer 6 eine 1, wenn du eine niedrige gebraucht hast. Oder du hattest ja auch noch diese Fähigkeit, dass du +/-2 auf den Würfel anwenden konntest für dich oder für mich. Und so hast du halt einfach immer irgendwelche coolen Möglichkeiten, diese Würfel einzusetzen und das halt kooperativ wirklich gut durchzuplanen. Das finde ich auch. Deswegen würde ich dir da voll und ganz recht geben, dass der Lackfaktor hier wirklich sehr, sehr gering ist und es wirklich eher so ein bisschen ein Planungsthema ist dann am Ende des Tages, ja. Vielleicht das letzte Thema von mir noch, bevor wir dann zum Fazit kommen. Wir hatten es jetzt auch ein paar Mal schon angesprochen. Und obwohl, was wir ja schon in vielen Folgen jetzt gesagt haben, wir nicht so die Fans von Zeitlimits sind, das hast du ja hier auch, dieses Rundenlimit, dass du pro Szenario unterschiedliche Zeiten dann abkreuzen musst, oben in dem Szenario-Sheet, hat sich für mich hier nicht so angefühlt, als wäre das irgendeine Kackmechanik, sondern auch das hat halt wieder so ein bisschen dazu geführt, dass man auf der einen Seite ja so ein bisschen Druck hatte und man immer wieder gucken musste, okay, wie viele Runden habe ich jetzt noch Zeit und wie viele Würfel kann ich jetzt noch einsetzen, um die mögliche Beute noch zu erbeuten. Und es hat sich aber für mich nie so angefühlt, als war das irgendwie blöd oder wie es sich oft so anfühlt, so dieses vorgesetzte Zeit-Ding, wo du einfach nur künstlich Druck erzeugst. Weil ich glaube, ohne eine Zeitmechanik hätte das nicht funktioniert, weil sonst, ja, hätte einfach nicht funktioniert. Und deswegen fand ich das hier gar nicht schlimm.
Das ist halt so ein Ding, ich glaube, wir sind halt auch nicht generell gegen Zeitmechaniken. Das ist so, was ich vor allem hasse, ist, wenn es diese vorgeschobenen Fake-Zeitmechaniken sind. Es tut mir jetzt leid, darauf so mal wieder negativ zu sprechen zu kommen, aber zum Beispiel bei Galsir, wo du halt einfach nutzlos 7 Tage Zeit hast, einfach so aus dem Nichts. Es hätte halt auch 10 Tage sein können. Und es macht halt überhaupt keinen Sinn. Oder Endlosspiel hätte auch sein können. Aber hier hat es halt so einen gewissen Sinn. Ich meine, wir sind Einbrecher. Wir müssen uns beeilen. Es ist nachts. Wir müssen, die Nacht geht vorbei. Vielleicht patrouillieren Polizisten oder Wachleute. Also in so einem Fall, wo eine sinnvolle Zeitmechanik ist, macht das überhaupt kein Problem. Und nun das Fazit. Ja, das Fazit. Damit tue ich mich an der Stelle wirklich schwer. Wir haben es jetzt genutzt, um in so einen Abend reinzukommen. Ne? Und in der Form hat es halt super funktioniert. Die Szenarien sind alle standalone spielbar. Man konnte halt sagen, ne, man fängt halt eine Stunde an, quatscht dabei ein bisschen, weil man kann halt dabei auch sich ein bisschen unterhalten, kann halt einen Kaffee zum Beispiel dabei trinken und erstmal so vom Arbeitstag runterkommen, bevor man dann anfängt, so ein großes Spiel zu spielen. Das ist jetzt, wofür wir es gemacht haben. Ich weiß halt nicht, es hat so ein bisschen das Problem, dass es nicht für eine große Runde funktioniert. Das heißt, wenn du eine große Spielrunde hast, müsstest du halt in Einzelgruppen spielen, weil du es halt nicht zu vielen spielen kannst. Da hätte es halt dann ein Problem für diesen Einsatzzweck. Du hast es jetzt auch mit deiner Frau gespielt, das heißt so ein bisschen Gateway-Game. Wie hat das funktioniert?
Fantastisch. Also das wäre definitiv ein Bereich, wo ich es auf jeden Fall empfehlen würde. Sicherlich nichts jetzt, wenn du irgendwie so ein ultra komplexes Kenner- und Expertenspiel suchst, dann ist das natürlich nicht das richtige Ding. Aber so als Gateway-Game an so einem gediegenen Abend, wir haben ein Glas Wein getrunken oder was, da hat das einfach super funktioniert. Ich kannte natürlich die Regeln vorher, da habe ich mich vorher mit auseinandergesetzt. Ich habe das in 5 Minuten erklärt und wir haben das Tutorial gespielt. Und das hat super fluffig funktioniert und meiner Frau hat es auch echt richtig gut gefallen. Also die hat auch gesagt, dass wir das auf jeden Fall auch mal mit in Urlaub nehmen und so. Und da komme ich schon zur nächsten Stärke. Die Größe des Spiels ist halt auch nochmal ein großer Pluspunkt. Ne? Ich hatte es vorhin gesagt, es ist wirklich so von der Größe her wie ein lustiges Taschenbuch. Also es passt in jeden Rucksack, in jedes Reisegepäck passt es locker rein. Und du hast halt wirklich durch diese Vielfältigkeit der Szenarien, das ist so für mich der nächste Pluspunkt, wirklich eine wirklich großartige Wiederspielbarkeit auch noch durch die unterschiedlichen Charaktere, die ja mit drin sind und so. Also als Gateway-Game, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, finde ich, hat es wirklich extrem gut funktioniert.
Es hat halt auch so einen sehr schönen Mix aus einfach reinzukommen, schwierig zu meistern. Also man kann das halt beliebig kompliziert sich machen und sich da reinfuchsen, man kann aber auch einfach reinkommen und es runterspielen. Also es hat ja auch für uns beide, war ja kein Problem. Bei vielen dieser Spiele sitzen wir ja da und denken uns so, ah ja, okay, wir sind nicht die Zielgruppe, aber okay. Aber ich finde, das hat halt auch Spaß gemacht, einfach so zu spielen. Und ich finde auch eine Wiederspielbarkeit. Es ist halt kein einziges Spiel so wie das andere. Dadurch, dass du diese mit den Würfeln diese Zufallsmechanik ja drin hast, würde ja selbst mit denselben Charakteren in demselben Szenario würde es ja anders ablaufen, weil man sich dann vielleicht doch auf andere Dinge konzentriert. Vielleicht doch lieber aufbricht, statt zu knacken. Oder es wäre ja immer eine Abwechslung dabei. Und ich finde leider, dass diese 5 Szenarien ein bisschen wenig sind. Jetzt gibt es noch diese Kampagne, diese Point-and-Play-Kampagne, die sehr interessant ist. Aber auch da dasselbe, was ich bei One-Hit-Heroes gesagt habe, Publisher, in dem Fall Board Game Raccoon, bringt einfach noch ein paar von diesen Szenarien raus, verkauft sie vielleicht als kleine Add-ons oder verfolgt eure Download- und Spenden-Policy sozusagen, wäre mein absoluter Tipp, weil das ist echt cool und da kann man halt was aufbauen. Weil wenn du hier so 3, 4, 5 Szenarien für einen 10er oder so rausbringst, safe würden wir das kaufen.
Mhm. Absolut. Ja, und wir haben jetzt ja schon über einige Stärken gesprochen und wir haben jetzt ja auch ganz am Anfang auch schon über den Preispunkt gesprochen, ne? 25 Euro. Dafür kriegt man hier meiner Meinung nach wirklich extrem viel Spiel und sollten die Charaktersheets leer werden, ne? Wenn ihr jetzt zum Beispiel mal nicht mit Bleistift oder so, sondern mit Kugelschreiber uns nicht wegradieren könnt, dann kann man die sich wieder neu ausdrucken bei Board Game Raccoon auf der Website. Selbes gilt für die Szenarien. Es gibt diese Add-on-Kampagnen. Und ich finde auch, das ist für mich auch eine Stärke, dieses, obwohl es sehr abstrakt ist, ne, mit dem, ich hatte es ja eben schon gesagt nochmal, mit dem, ne, eigentlich trägst du irgendwie nur Zahlen ein und kreuzt Kreise durch und so. Und trotzdem schafft es das irgendwie, dass man sich irgendwie mit dem Szenario in Verbindung setzt. Ne? Wir hatten diese verschiedenen Mechaniken eben angesprochen im Gameplay-Teil. Und ich finde, es klappt extrem gut, obwohl es halt wirklich nur ein Abkreuzen von irgendwelchen Kästchen ist. Und ich finde, das finde ich wirklich stark. Was auch, also ich muss für mich persönlich natürlich auch sagen, und das ist jetzt vielleicht auch was sehr Subjektives, aber ich bin einfach auch ein Riesenfan von der Roll-and-Ride-Mechanik. Ich liebe auch Flip-and-Ride zum Beispiel. Ja? Da hatte ich jetzt auch schon ja Next Station London und das ein oder andere Spiel gespielt, Welcome to. Das ist ja auch so ein Roll-and-Ride. Ich finde es einfach großartig. Ich mag so diese Spielmechanik extrem gerne. Die tragen natürlich oft nicht für ultra komplexe Spiele und ultra lange Spiele. Das ist ja jetzt Clue auch nicht. Aber ich liebe diese Mechanik einfach, weil du auch hier, das zeigt es ja auch so ein bisschen, das haben wir ja auch hoffentlich ganz gut beschrieben, du hast halt einfach so viele Möglichkeiten, Sachen zu machen und dich abzusprechen und die Kooperation funktioniert gut und so. Also das ist für mich wirklich alles tippitoppi bei Clue.
Bin ich komplett bei dir.
Dann würde ich gerne nochmal so auf ein paar, nennen wir es mal Schwächen, aber einfach ne, so ein bisschen in Perspektive zu setzen, für wen das Spiel dann vielleicht nichts ist oder wo man sich einfach drüber im Klaren sein muss. Das ist zum einen das, was ich eben schon gesagt habe, es ist natürlich doch einigermaßen abstrakt. Du hast jetzt nicht irgendwie 5 DIN A4 Seiten Flavortext, der dich dann irgendwie narrativ in die Szenarien reinbringt. Das ist wirklich meistens so 2, 3 Sätze. Für mich reichen die. Für jemanden, der aber natürlich ne irgendwie jetzt ein krass narratives, storygetriebenes Spiel erwartet, ist es natürlich am Ende des Tages nichts. Ja, das weiß ich nicht, hat dir da was gefehlt oder warst du damit d'accord?
Ich denke, das ist also ich hatte kein Problem damit, aber auch einfach, weil ich nichts anderes erwartet habe. Also ich habe hier nicht irgendwas groß Story-Technisches erwartet, aber deswegen interessiert mich jetzt gerade diese Kampagne, von der du mir jetzt heute erzählt hast.
Ja.
Da würde mich halt interessieren, wie das funktioniert, ob man da, man hat halt leider keine Progression des Charakters, also keine irgendwie geartete Entwicklung. Das könnte mich dann schon wieder eher abschrecken, deswegen ist es vielleicht eher ganz gut so, dass es so ist, wie es hier ist.
Ja. Ja, und das ist natürlich auch die nächste Stärke, dass du das super schnell auf den Tisch hast und eben auch die Szenarien super schnell mal zwischen reingeschoben sind. Du hast es eben gesagt, wir haben es meistens vor einem großen Kampagnenspiel mal einer Stunde gespielt und so. Und das funktioniert einfach gut, weil wir sehen uns ja auch nur einmal die Woche und dann quatscht man halt so ein bisschen dabei, kooperiert natürlich auch immer wieder ein bisschen so. Das finde ich, klappt einfach extrem gut. Du hast auch vorhin schon angesprochen, dass es natürlich nur solo oder zu zweit kooperativ funktioniert. Das ist natürlich schon ein Thema, worüber man sich im Klaren sein muss, also in einer Vierergruppe da jetzt zwei Runden parallel zu starten, weiß ich nicht, würde ich glaube ich nicht empfehlen. Deswegen, wenn man zu einmal alleine ist, das Solo spielt, das klappt sehr gut, glaube ich, und auch zu zweit kooperativ auch, aber eben nicht in größeren Gruppen, das hast du aber eben ja auch schon gesagt. Und für mich so der größte Punkt, den ich einfach nochmal erwähnen wollte, wir hatten es vorhin auch schon gesagt, da muss man sich auch einfach drüber im Klaren sein, dass man hier natürlich schon durch die vielen Möglichkeiten, die man eben hat auf seinem Character Sheet und auch im Szenario, also dass man das halt wirklich von vorne bis hinten durchverkopfen kann. Und das kann natürlich schon frustig sein, wenn die Spieler unterschiedlich ticken. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel eher jemand wärst, der sagt, gut, die 3, die 5 und die 6, die trage ich da und da und da ein und kreuzt halt schon mal irgendwie da eine Faust ab, da eine Glühbirne für Cleverness auf dem Szenario Sheet und ich sitze aber noch über meinem Sheet und grübel mir einen zurecht, ne, und lass mir irgendwie 10 Minuten Zeit und wir haben eigentlich gar nicht uns wirklich abgesprochen, da wird halt Clou nicht funktionieren, weil A, hast du hier meiner Meinung nach, bist du hier nur erfolgreich, wenn du viel miteinander redest und kooperierst, da kommt man nicht drum rum, und B, ist es halt wirklich so, dass man schon, also die Szenarien dann schon knackig genug sind, dass man gut vorausplanen muss. Und da, wenn du da halt zwei unterschiedliche Spielertypen hast oder wenn du hier wirklich auch zwei Leute hast, die das extrem verkopfen, dann sitzt du halt schon mal 1,5 Stunden an so einem Szenario, weil du halt irgendwie alles von A bis D irgendwie durchkalkulieren kannst und dann kann es natürlich auch schon recht puzzelig wirken. Ja, ich finde, bei uns war das jetzt nicht das Problem. Ich glaube, wir haben da ja einen ganz guten Sweet Spot gefunden, aber das kann schon, das ist für mich so das größte Thema bei dem Spiel, wo ich denke, okay, da könnte das Spiel vielleicht Probleme haben.
Ja, das stimmt. Vor allem, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, wenn du wirklich unterschiedliche Typen hast, die an die ganze Geschichte rangehen, ich glaube, dann wäre ich ausgerastet. Wenn man es dann halt nicht schafft, sich darauf einzulassen. Also ich könnte es mir halt auch vorstellen, das so locker fluffig runterzuspielen, aber dann darf man halt nicht anfangen und selber anders agieren. Dann muss halt gucken, was passiert. So, und dann muss man halt auch bedenken, was will das Spiel sein und was ist es. Da muss man ja auch fair zu dem Spiel sein. Es ist ein 25-Euro Roll and Write. Also wir haben hier natürlich, wir haben kein krasses Material, wir haben keine Character Progression, wir haben kein, wie auch immer geartete, du hast schon angesprochen, keine Story, keine große Story. Aber das will das Spiel ja auch nicht haben und nicht sein. Und es ist genau in dem, was es ist, ist es ziemlich cool. Und da widerspreche ich mir gerade so ein bisschen selbst, was diese Kampagne angeht. Weil einerseits habe ich Bock drauf, andererseits denke ich mir halt, ist es das Richtige für dieses Spiel? Also würde es nicht mehr Sinn machen, da einfach 4 Einzelszenarien, weil man ansonsten enttäuscht ist, dass man halt, ja, man hat eine Kampagne, aber in der entwickelt sich dann nichts. Und weißt du, so Geschichten. Und das sage ich jetzt alles, ohne sie gespielt zu haben, was auch eigentlich Schwachsinn ist. Und deswegen nehmt das alles unter Vorbehalt und in Klammer, aber für 25 Euro, das muss ich an der Stelle einfach nochmal betonen, bekommt man hier ein richtig cooles Spiel, mit dem man viele Stunden Spaß haben kann, in unterschiedlichsten Zusammensetzungen und auch immer wieder und in den unterschiedlichsten Situationen. Und mir hat es sau viel Spaß gemacht, das mit dir zu spielen.
Ja, ich denke auch, also wenn wir jetzt mal, auch wenn ich für mich jetzt mal einen Strich drunter machen müsste, und nochmal so ein Gesamtfazit ziehen würde, dann ist es wirklich so, wir haben ja jetzt in den letzten Wochen, Monaten auch immer mal wieder ja auch sehr negativ über Spiele gesprochen, die uns einfach nicht gut gefallen haben. Hier ist es wirklich so, ich finde das Clue Rollin' Heist Again fantastisch. Ich finde es ein großartiges Spiel. Ich kannte das Spiel vor der Messe letztes Jahr in Essen absolut gar nicht, noch nie von gehört. Und ich behaupte schon mal, dass ich einigermaßen tief im Brettspielhobby drin bin. Von daher bin ich super froh, dass wir da so einen super netten Kontakt haben mit dem Benjamin und dem Board Game Raccoon Verlag, weil das ist wirklich ein tolles Spiel. Also gerade, ne, so wenn du so zu zweit mit deinem Partner, deiner Partnerin ein Spiel suchst und so, das ist wirklich toll. Es macht extrem viel Spaß, es ist kurzweilig. Ich hätte locker auch Bock gehabt, mit dir noch ein, zwei Runden zu spielen, hintereinander weg. Dafür funktioniert es. Es funktioniert als Einsteiger, als Absackerspiel. Also wirklich, ich finde es ein tolles Spiel. Für mich ist das wirklich, ich kann eine volle Kaufempfehlung hier für das Spiel aussprechen. Mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Egal, ob wir es jetzt zusammen gespielt haben, egal welches Szenario oder auch egal, ob ich es mit meiner Frau gespielt habe, der es auch sehr gut gefallen hat. Also ja, also wenn ich wirklich einen Schlussstrich zuziehen müsste, würde ich wirklich sagen, komplette Kaufempfehlung. Es ist wirklich ein tolles Spiel.
Wir sind ja eigentlich nur für Deep Space Nine zu Board Game Raccoon hingegangen. Das war ja eine Empfehlung von der netten Dame, ja, die wir auf Schnitt angesprochen hatten, weil sie gerade da stand. Und die dann gesagt hat, ach, habt ihr schon mal, ihr seid zu zweit und spielt gern kooperativ, schaut euch doch mal das an. Und ich muss ihr recht geben, sie hat super Empfehlung.
Absolut. Großartiges Spiel. Guckt euch das auf jeden Fall an, wenn ihr es noch nicht kennt. Wir hauen die ganzen Links auf jeden Fall in die Shownotes zum Shop, zu den Regeln, zu den Print and Plays. Da guckt euch das auf jeden Fall mal an. Ich finde wirklich, dass das Spiel deutlich mehr Liebe und mehr Traction im deutschsprachigen Markt verdient hat. Das ist wirklich, also ja, hab's jetzt genug gelobt, aber das ist wirklich ein tolles Spiel.
Es gab einen Mage Knight-Vergleich. Es wurde in die künstlerische Film-Noir-Richtung gesetzt. Also mehr geht ja kaum. Also Kai ist verliebt sozusagen.
Wirklich hin und weg, definitiv, ja.
Dann beenden wir das an der Stelle mit den Worten. Und ja, wenn ihr uns wie immer bis hierhin gefolgt seid und uns zugehört habt und euch Spaß macht, wie wir Spiele besprechen, auch dass wir so ein paar kleinere Spiele mal besprechen und aber zwischendrin auch wieder diese großen Dickschiffe, lasst einfach ein Follow da, dann verpasst ihr keine Folge, dann werdet ihr von eurem Podcatcher oder von Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, erinnert, wenn eine neue Folge rauskommt, könnt ihr immer noch entscheiden, ob ihr es euch anhören wollt oder nicht. Folgt uns, wenn ihr tiefer reingehen wollt und kommt auf unseren Discord, da gibt es immer wieder mal Diskussionen über Spiele, da gibt es auch den einen oder anderen Spieleentwickler, der sich da rumtreibt und auch Rede und Antwort steht zu seinen Spielen oder vielleicht auch mal eine Diskussion über andere Spiele mit vorantreibt, über Mechaniken, über Bemalen ist auch immer wieder ein Thema. Wir haben ein paar sehr eifrige Painter bei uns auch auf dem Discord, die wahre Kunstwerke vollbringen. Also ich würde es euch empfehlen, kommt dazu. Es macht Spaß, mit den Leuten auch zu reden und wir alle haben ein Hobby und ja, haben Spaß dabei. Und mit den Worten übergebe ich an dich.
Tja, da habe ich nichts weiter hinzuzufügen. Ja, von daher würde ich sagen, mach mal einen Haken an die Folge heute. Ich finde, es hat wieder extrem viel Spaß gemacht, Lars, mit dir über Clue, Roll and Heist Again zu quatschen und so ein bisschen auszutauschen. Ich finde wirklich, es hat uns beiden ja wirklich extrem gut gefallen und ich hoffe, dass wir das auch so rüberbringen konnten in der Folge und hoffe, dass wir damit auch so ein bisschen mehr Traction für das Spiel und generell einfach kleinere Spiele hier, die noch nicht so bekannt sind in Deutschland, ja, dass wir das damit schaffen. Und ja, wie Lars gesagt hat, kommt auf den Discord, gebt da mal ein bisschen Feedback. Kennt ihr das Spiel? Kanntet ihr es? Wenn ja, wie fandet ihr es? Würdet ihr vielleicht überlegen, euch mal anzugucken, jetzt nachdem ihr unsere Folge gehört habt? Kommt da gerne auf unseren Discord und tretet da einfach mal mit uns ein bisschen in Austausch. Super coole Sache und in dem Sinne würde ich sagen, mach mal einen Haken dran an die Folge für heute. Sag danke, dass ihr wieder bis zum Ende mit dabei wart und bis nächste Woche. Ciao.